Jetzt
Ja,
geht's, er nimmt
ja.
auf.
Jetzt ist auf.
Ich
Jetzt
komme,
nimmt
jetzt nimmt
auf.
er auf, Daniela. Und was heißt das im Klartext? Er nimmt auf, aber zu Lasten deines Kontos, Daniela.
Ja, das ist dann auf meinem, nee, ich habe es auf meinem Rechner und ich schicke es dir
Und
dann
schickst,
rüber.
kannst du mir
Ich
das,
stelle es in eine
wie machen
Cloud.
wir das dann? Schickst du mir das dann heute Nacht rüber, sobald du es bekommst?
Genau. Also wie gesagt,
Alles klar.
ich habe das so auch noch nicht gemacht, aber wir werden das schon hinkriegen.
Daniela, das ist fantastisch. Wie viel Euro willst du dafür haben? Wie viel Scheckel?
Genau, 200 Schekel.
Wir können da,
Peanuts.
wir
Peanuts.
machen daraus eine Freistunde. Wir machen eine
Alles gut.
Freistunde. Weißt du was, dafür zahlst du heute nichts. Du zahlst gar nichts. Niemand zahlt was, weil
Alles
du das
klar.
gemacht hast. Daniela, das heißt, du kriegst es dann an dich gestellt, die Datei, ist das richtig?
Das speichert jetzt bei mir auf. Also wir sind schon am
Genau. Dann
Aufzeichnen.
tu mir noch einen Gefallen. Wenn du sie kriegst, sobald du sie kriegst, schickst du sie mir rüber über die E-Mail, damit ich sie dann runterlade. Die kann ich doch bei mir runterladen.
Ja, natürlich, natürlich.
Du
Ja.
musst mir dann nur dein Passwort mitteilen, denn jeder Mensch kriegt ein Passwort.
Ich schicke
Ohne
dir das.
Passwort kann ich. Du schickst mir noch heute Nacht oder morgen früh. Bitte, bitte, Daniela.
Mache ich.
Dafür arbeitest du halt Kosten. Du arbeitest kostenlos für dich. Du schickst mir die Datei, nennst mir dein Passwort, irgendeine Kombination. Ich lade das runter auf meinen Rechner und stelle es in YouTube.
Genau, so
Alles
machen
klar. Und
wir.
jetzt müssen ich begrüße hiermit offiziell Daniela, alle anderen, Claudia Ruchana, unsere Star-Mitarbeiterin und Hebraistin. Wir haben heute das Thema El-Roi. Daniela Büscher aus Ostwestfalen-Lippe, liebe Freunde und Freundinnen in YouTube, hat sich gewünscht, dass wir Genesis 16 und 21 gründlich anschauen. Das machen wir heute. Dr. Jens Nitschkowski bittet auch, ihn zu entschuldigen. Er ist heute sehr beschäftigt. Und Gerd Reschke, unser Standardfreund, hat furchtbare Migräne, aber er kriegt ja, wie gesagt, YouTube. Ich begrüße euch herzlich. Ich begrüße Veronika Batia Blömers. Alle sind willkommen und alle Menschen, die über YouTube uns zugeschaltet sind. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und Daniela, du liest uns gleich 1. Mose 16, das Thema der diesjährigen Losung El-Roi. Denn du bist ein Gott, der mich ansieht. Und Frau Daniela Büscher, HC, Dr. HC Honoris Causa, mit der ich eng zusammenarbeite, hat mir die Frage gestellt, was ist mit Hagar wirklich los? Das ist nämlich eine sehr ambivalente Figur. Und darüber werden wir heute sprechen. Sie ist eine äußerst ambivalente Figur. Sie ist einerseits eine gottbegnadete Frau, die in die Gunst Gottes kommt, als erste Person der Bibel, als erste weibliche Person der Bibel, eine Anglophanie, eine Engelerscheinung in der Wüste zu bekommen, hat aber auch ein großes Sozialintegrationsproblem. Und darüber werden wir sprechen. Und das war die Frage von Daniela Büscher. Wie steht es um diese Frau? Ist sie nur eine fantastische, begnadete Frau, die Erfahrung einer Engelschande bekommt, oder ist sie durchaus eine ambivalente Frau? Und da Daniela so tiefgründig ist, habe ich ihr gesagt, wir machen daraus eine Sendung. Daniela, Claudia, hast du Genesis 16?
Ja.
Okay, du wirst nachher 21 lesen. Protokollieren müssen wir nicht, denn die Sendung wird ja aufgezeichnet. Und nun werden wir Daniela hören. Alle schlagen bitte auf Genesis 16. Franz Rosenzweig, Martin Buber, und wir werden dann eine ganz intensive Arbeit. Liebe Daniela Abigail.
Sarai, Abrams Weib, hatte ihm nicht geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd. Ihr Name war Hagar. Sarai sprach zu Abram, da er mich doch versperrte fürs Gebären, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht, dass ich aus ihr bekindet werde. Abraham hörte auf die Stimme Sarai. Sarai, Abrams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd nach Ablauf von 10 Jahren, die Abram im Lande Kanaan siedelte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zum Weib. Er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Sarai sprach zu Abram: Über dich meine Unbill. Selber gab ich meine Magd in deinen Schoß. Nun, sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich in ihren Augen gering geworden. Richte er zwischen mir und dir. Abram sprach zu Sarai: Da, deine Magd ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was deinen Augen gut dünkt. Sarai drückte sie, sie aber entfloh ihr. Sein Bote fand sie am Wasserquell in der Wüste, am Quell auf dem Weg nach Schur. Er sprach: Hagar, Sarais Magd, woher bist du gekommen? Wo ziehst du hin? Sie sprach: Vor meiner Herrin Sarai bin ich flüchtig. Sein Bote sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin und drücke dich unter ihre Hände. Sein Bote sprach zu ihr, mehren will ich, mehren deinen Samen. Er werde nicht gezählt vor Menge. Sein Bote sprach zu ihr, da, schwanger bist du, gebären wirst du einen Sohn. Seinen Namen rufe Jishmael, Gott erhört. Denn erhört hat er deinen Druck. Ein Wildeselmensch wird der. Oh, Entschuldigung, das ist bei mir. Ich habe vergessen, das wegzulegen. Entschuldigung. Wo waren wir?
Ein Wildeselmensch.
Ah ja.
12.
Ein Wildeselmensch, seine Hand wieder alle, aller Hand wieder ihm. All seinen Brüdern ins Gesicht macht er Wohnung. Sie aber rief seinen Namen, des zu ihr Redenden, du Gott der Sicht. Denn sie sprach, sah auch wirklich ich hier dem mich Sehenden nach? Darum rief man den Brunnen, Brunn des Lebenden, mich Sehenden. Da ist er, zwischen Kadesh und Baret. Hagar gebar dem Abram einen Sohn. Abram rief den Namen seines Sohnes, den Hagar gebar, Jishmael. Abram war 86 Jahre, als Hagar Abram den Jishmael gebar.
Genau. Ausgezeichnet, Daniela Begeil. Jetzt machen wir kurz ein Brainstorming. Veronika Batja Blömers, welchen Eindruck hast du aus der Geschichte? Ich habe euch ja alle gebeten, den Text vorzubereiten, liebe Freunde und Freundinnen. Alle haben ihn gelesen. Veronika, was löst der Text in dir aus? Es ist eine ausgesprochen heikle Situation. Das ist alles andere als goldige Spielerei. Die Losungen haben das sehr banalisiert mit dem Satz von Hagar. Welche Spannung spürst du, Veronika Batja? Sag uns etwas dazu. Du gescheite Denkerin.
Eine große Spannung, aber ich kann leider hier jetzt nicht so mitmachen. Tut mir Warum? Leid. Ja, weil ich hier in meinem, ja, ich bin nicht ganz dabei. Ich kann nicht ganz dabei sein. Tut mir leid.
Du hörst, was aber wir sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine sehr große Spannung in dem Text.
Eine ganz große Spannung. Claudia Ruchana, du hast den Text gründlich vorbereitet, haben wir vereinbart. Welche Spannung konstelliert der Text, der viel zu wenig wahrgenommen wird? Claudia Ruchana, bitte.
Naja, die Hagar widersetzt sich ihrer Herrin, als sie merkt, dass sie schwanger ist, wird sie überheblich und meint, sie wäre jetzt quasi an die erste Stelle getreten, als Hauptfrau sozusagen, nicht als Nebenfrau. Und das macht sich natürlich bemerkbar, weil sie versucht, der Sarai den Rang abzulaufen und sich nicht mehr, meint, sie wäre Brilliant. Nicht mehr im Hause, sondern Herrin im Hause. Und das stößt natürlich mehr als nur auf. Das ist ein Versuch der Umkehrung der Verhältnisse.
Ausgezeichnet. Was erlebst du in der Beziehung zwischen Sarah und Hagar? Das heißt, wissen Sie, liebe Freunde und Freundinnen, YouTube und unsere Gruppe, unsere liebe Gruppe, der Satz, den sie Gott gegenüber ausspricht, du bist der Gott, der mich ansieht, El-Roi, El-Roi ist gewaltig, aber dem geht, wenn wir bitte das alles notieren, bitte, Tirza möchte sehr viel Anfertigungen aufzeichnen, bitte notieren wir, der Satz ist ausgesprochen sprengstoffgeladen, denn diese Frau ist ein Flüchtling. Sie flieht. Erstens notieren wir bitte, was der Name Hagar bedeutet. Hagar bedeutet die Emigrantin. Emigrantin oder Immigrantin. Von Lehagera. Lehagera heißt auswandern, seine Heimat verlassen. Das heißt, wir notieren, die Dame, unsere Mitarbeiterin im Hause von Sarah, ist eine aus ihrer Heimat geflohene ägyptische Sklavin. Steht ja auch deutlich da, sie war eine ägyptische Sklavin. Und ihr Name war Hagar. Und Hagar in der hebräischen Terminologie, eine eigenständige Sprachentwicklung aufzeigt, bedeutet die Weggeflohene, die Weggegangene, die ihre Heimat verlassen Habende. Das heißt, wir sehen schon in der Identität, ihr Lieben, dieser Frau Hagar, sie ist ein, nenn das mal so, ein Kulturflüchtling, nenne ich ihn, ein Kulturflüchtling. Eine Person, die ihre Heimat Ägypten, wir kennen ja die Geschichte vorher mit Abraham und Sarah in Ägypten, sie hat ihre Heimat verlassen. Laut jüdischer Tradition war Hagar die Tochter des ägyptischen Königs, die sah, dass der ägyptische König die Frau von Abraham missbrauchen wollte, und das haben wir mal in Genesis 12 besprochen vor langer Zeit, und dann habe sie gesagt, nein, ich möchte nicht mehr im Haus meines Vaters leben, ich möchte zu dem Mann und zu der Frau gehen, Abraham und Sarah, die so überwältigend menschlich handeln. Das heißt, Abraham hat eine große Partnerschaftsethik und Gott segnet die beiden kolossal, so dass sie auf Hagar eine Faszination auslösen und Hagar entscheidet, ich fliehe aus dem Haus dieser beiden und gehe mit nach Kanaan, sprich zurück nach Kanaan, nach der ägyptischen Affäre in Genesis 12. Das Thema wiederholt sich. Sie ist ja einmal geflüchtet aus Ägypten, ist in Kanaan angelangt und nun haben wir wieder das Thema, es entsteht ein Konflikt zwischen den beiden Frauen. Damals gab es die Möglichkeit, wenn die Hauptfrau, genau, sehr schön, danke, der Herr Gerd, sehe ich hier, heißt fliehen, wenn die Hauptfrau keine Kinder bekommen konnte, durfte die Hauptfrau ihre Magd, ihre Sklavin, dem Hauptmann geben, damit er sie beschläft und sie ihn bekindet. Das war damals Usus. Das heißt, die Sarah, damals noch Sarai, sieht, dass sie keine Kinder bekommen, war 10 Jahre im Lande Kanaan und ist bereit, ihrem Mann die Frau zu geben, zum Beischlaf, damit ein Kind entsteht, wobei dieses Kind der Hauptfrau zusteht, bis die Hauptfrau mit dem Hauptmann ein eigenes Kind bekommt. Da beide ja unfruchtbar waren, Abraham und Sarai, hat sie ja kein Kind, noch nicht den Isaac. Und dementsprechend darf das Kind, das aus dieser Beziehung entsteht, Ishmael. Claudia, was heißt Ishmael wörtlich?
Gott hört.
Gott wird erhören, genau. Gott wird erhören. Schreiben wir bitte alle auf derzeit. Du notierst extrem fleißig. Und Dr. Angela Fischer auch. Ishmael ist Zukunft. Ishmael, Gott wird erhören. Und was das Brisante an dem Namen ist, wer weiß, was das Brisante ist, Daniela? Wie heißt das sogenannte große Bekenntnis des Judums, Daniela?
Das Shema Israel
ist da drin. Genau. Das heißt, wenn wir bitte notieren, diese Frau, die eine Ägypterin ist, das arbeite ich bei euch heute heraus, für die ganze Welt in YouTube, diese Frau, die eine Ägypterin ist, kriegt das Grundprinzip des Judentums aus Deuteronomium 6,4, nämlich Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Nämlich höre Israel, dein Gott ist einzig, der Gott ist der Wahre. Das ist eine hochgradige Ambivalenzfrau, Römerskirchen. Eine nicht-jüdische Frau, die mit einem Mann schläft, der Jude ist, zeugt mit ihm ein Kind, das formal gesehen kein Jude ist. Er ist kein Jude, kriegt dennoch den jüdischen Namen von Ishmael. Genau. Wenn ihr das bitte notiert, das hat kein Christ bislang im ganzen Internet durchschaut. Ich durchschaue das als euer geliebter Professor. Ich wiederhole für unsere Aufzeichnungen. Eine nicht-jüdische Frau schläft mit dem Juden, par excellence mit Abraham damals noch, mein Vater ist Abraham, zeugen ein Kind. Gott sagt dieser Frau, der Junge aus dem Beischlaf heißt nicht Rumpelstilzchen oder Mohammed, sondern kriegt den typischen Namen, den wir Juden später in Deuteronomium 6,4, 4 Bücher später, bekommen als unsere Aufgabe, nämlich Gott zu hören und Gott zu dienen. Das ist eine enorme Brisanz, diesem Wort innewohnt. Und leider meiden sehr viele Juden weltweit ihrem Sohn diesen Namen zu geben, weil sie denken, naja, die Ismaeliter sind die Araber. Aber das ist nicht in Ordnung. Ich würde meinem Sohn, wenn ich einen Sohn, biologischen Sohn hätte, sofort den Namen Ishmael geben, weil es nicht jüdischer sein könnte. Das ist so ein gewaltiger Name. Wenn wir das bitte alle schriftlich festhalten, Frau Dr. Fischer in Erfurt, dieser Name könnte nicht jüdischer sein, liebe YouTube-Hörer und Hörerinnen. Damit will uns die Bibel sagen, dass die Verzahnung zwischen ägyptischer Kultur, zwischen jüdischer Kultur und zwischen der werdenden islamischen Kultur enorm groß ist. Er gilt ja als der Vater der Ishmaeliten und die Ishmaeliten sind ja die Vorväter der Araber. Und dennoch kriegt dieser Junge, weil er Sohn eines Juden ist und Sohn einer Ägypterin ist, einen immens jüdischen Namen. Ishmael, Gott wird erhören, was eine, wie gesagt, die Grundidee des Judentums ist, nämlich auf Gott zu hören und Gottes Wege zu gehen. Das heißt, die Verzahnung zwischen uns Juden, notieren wir, und der Diaspora und der Weltgemeinschaft ist immens. Wir Juden sind nicht losgelöst vom Schicksal der Weltgemeinschaft. Und genau in dieser Situation, Veronika Batia, in der diese Frau flüchtet, sie ist erneut in einem Fluchtthema, im Thema der Hagira, Hagira ist die Emigration von der Herr, genau in dem Punkt, in dem sie meint, sie könne ihrer Herrin entfliehen, weil sie ein Problem mit ihrer Herrin hat, ein Unterordnungsproblem würde man das nennen, kann auch sagen ein Disziplinierungsproblem, kommt der Engel, der Bote Gottes, und sagt ihr, so geht das nicht, du gehst bitte zurück zu deiner Herrin, Du und lässt dich von ihr drücken, sagt Martin Buber. Du lässt dich von ihr disziplinieren, würde man heute sagen, Frau Büscher. Sie ist undiszipliniert, nennt man das heute. Sie bekommt ein Disziplinarverfahren in der Rechtsprechung von Ostwestfalen-Lippe. Der Richter sagt, Frau Büscher, Sie kriegen ein Disziplinarverfahren, weil Sie geflüchtet sind. Sie haben bitte sofort zurückzugehen zu Frau Hager, zu Frau Sarah. Sie können nicht einfach fliehen und dem Problem damit entkommen. Das geht so nicht bei uns im Orient und auch nicht in Ostwestfalen-Lippe. Sie machen das oder Sie kommen ins Gefängnis. Und Hager hört auf den Boten Gottes. Das ist so brisant. Hager hört auf den Boten Gottes mehr als auf Sarah. Das heißt, wir sehen eindeutig, Hager hat sich nicht korrekt verhalten. Sonst würde der Engel ihr nicht sagen, meine süße, liebe Frau Hager, so geht es nicht. Du gehst zurück und sagst sofort, aber sehr schnell zurück nach Ostwestfalen-Lippe, sprich in das Haus von Sarai und Abraham. Denn du hast dort einen Dienstvertrag abgeschlossen. Du kannst nicht, weil es dort ein Disziplinarproblem gibt, einfach führen. Und das zeigt uns etwas ganz Gewichtiges, was unser Thema in der Bibel immer sein wird, ihr Lieben, nämlich die Begegnung der jüdischen Kultur mit der ägyptischen Kultur und die Begegnung der jüdischen Kultur mit der arabischen Kultur. Hagar hat ein Problem, sie sieht ja, wir haben es ja gesagt, die beiden kommen nicht klar, in vier haben wir gehört von Daniela, er ging ein zu Hagar, Abraham, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, die Sarai, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Das ist etwas, was der Orientale nicht mag, Claudia, nur notierst. Eine Abfälligkeit gegenüber dem eigenen Vorgesetzten mag der Orientale überhaupt nicht. Das heißt, Hager hat ein Problem mit Gleichberechtigung. Sie schläft mit dem Gatten ihrer Herrin, ihrer Vorgesetzten, wird sofort schwanger. Sarah wird lange nicht schwanger. Sie ist ja leider unfruchtbar. 10 Jahre lang haben sie es probiert, mit nichts dabei herauskommen. Und Hager bekommt die Gnade, sofort beim ersten Beischlaf ein Kind zu zeugen mit ihrem Gatten, mit dem Pseudogatten. Und anstatt welche Haltung, Daniela, an den Tag zu legen?
Naja, das ist die fehlende Demut.
Die Demut, Frau Büscher.
Verdient
hat. Frau Büscher hat es genannt. Demut und Dankbarkeit, Doppeldora, anstatt demütig. Das notierst du für deine Sendung. Du hast es ja gewünscht. Du hast da ja dein Professor gebeten, darüber zu sprechen. Das hast du davon. Die Demut und die Dankbarkeit fehlen, Frau Claudia Rommerskirchen und Frau Theresa Gregor. Die Demut und die Dankbarkeit fehlen, Helma. Und wenn du nicht demütig und dankbar bist, bist du bei Gott unten durch. Ganz klar, Frau Helma. Wenn du nicht demütig und dankbar bist für die Zuwendung Gottes, nämlich in einem Haushalt integriert zu sein, in dem Juden dich liebevoll als ägyptische Sklavin aufnehmen und du dir einbildest, eine bessere Dame zu sein, weil du beim ersten Geschlechtsverkehr ein Kind zeugst, bist du bei Gott unten durch. Und das spürt ja der Hager und rennt weg und meint damit, das Problem zu lösen. Dadurch wird das Problem immer größer. Das heißt, wir haben hier das Thema Flüchtling. Flüchtling und Konfliktbewältigung, die nicht adäquat gelöst wird. Man kann einen Konflikt, sagt die Bibel, nicht lösen, der mit Unterordnung zu tun hat, wenn jemand flieht. Das Fliehen löst das Problem nicht. Sie rennt weg und ist am Fluss. Und ihr wisst ja, Fluss bedeutet immer Quelle des lebendigen Wassers, Quelle Gottes. In Vers 7 haben wir ja sein Bote, Gottes Bote, fand sie am Wasserquelle an der Wüste. Am Quell auf dem Wege nach Schur. Ihr wisst ja, Wüste ist immer ein Ort der Begegnung mit Gott und Wasser insbesondere. Wasser ist immer ein Ort der Begegnung. Immer ein Ort der Begegnung. Und Wüste ist immer ein Ort ebenfalls der Begegnung mit Gott. Wüste und Wasser können wir notieren. Im Deutschen ist ja sehr interessant, ist eine Alliteration. Beides fängt mit mir an. Beide Worte haben immer zu tun mit Einsamkeit, mit Konfrontation mit Gott, mit Abgeschiedenheit und mit Fokussierung auf das Wort Gottes. Claudia notiert gleich das Wort für Wüste. Das hebräische Wort für Wüste heißt Midbar. Midbar, Mem Dalet Betresh. Mem Dalet Betresh. Das heißt, Wüste ist immer eine Sprechstätte.
Genau, ich habe auch mal
Midbar, das ist Midbar für Terza. Genau das, Frau Chana, Midbar, Mem Dalet Betresh. Und Midbar kommt von der Wurzel Daber oder Davar. Und Davar bedeutet sprechen, das Wort Gottes sprechen. Und das heißt, die Bibel konnotiert das deshalb mit sprechen, weil das Wort Gottes in der Wüste besonders leicht vernehmbar ist.
Amen.
Genau. Das heißt, in der Wüste, notieren wir, haben sowohl Männer als auch Frauen große Begegnungen mit Gott. Denken Sie an Joshua, Jesus, denken Sie an Mose, denken Sie an Elia, denken Sie an Jethro. Es gab immer wieder große Begegnungen Gottes. In der Wüste, im Midbar, wie Claudia angeschrieben hat. Und hier ist sie die erste Frau in der Bibel, die in der Wasserquelle, sie findet eine Oase, Wüste sprechen, genau, in der Wüste steht und wahrscheinlich sehr durstig ist, sehr durstig. Und der Engel Gottes spricht zu Hagar, woher bist du gekommen? Das sind typisch rhetorische Fragen, schreiben wir auch, das kennen wir. Wenn Gott jemand aufrütteln will, notieren wir in Vers 6, Vers 8, dann stellt er Fragen. Der Bote Gottes muss das nicht fragen. Christine, wo bist du heute? Wo bist du gekommen und wohin ziehst du? Das ist immer eine Eröffnung. Denken Sie an Gott, den, der Adam fragt, Ajeka, wo bist du? Und Gott, der Abel fragt, wo ist dein Bruder? Der Kain fragt, wo ist dein Bruder Abel? Solche rhetorischen Fragen dienen Gott immer, um mit einem Menschen, der sich verirrt hat, ins Gespräch zu kommen, Angela. Ich wiederhole, Menschen, die sich verirrt haben im Leben, entweder äußerlich oder innerlich, liebe Daniela, werden von Gott konfrontiert mit Fragen, die mit ihrer Identität zu tun haben, wie zum Beispiel hier, woher kommst du und wohin ziehst du? Das heißt, der Engel innen auswendig. Aber es geht darum, Hagar zu konfrontieren mit ihrem Identitätsproblem, Tirza, Pnina, Elisheva. Sie kommt mit sich selbst nicht klar. Sie meint, sie habe eine hohe Stellung eingenommen im Hause. Abrahams, dem ist aber nicht so. Sie hat überhaupt keine hohe Stellung eingenommen, sondern sie ist eine Dienstmagd, Frau Tirza. Und diese Rolle als Dienstmagd, die Helmer, gefällt ihr nicht. Und sie meint, die Herrin zu spielen, obwohl sie eine kleine Bedienstete ist, Selma. Und das geht weder im Orient noch im Okzident. Wenn du weißt, dass du aus Ägypten kommst, sprich eingekauft worden ist am sogenannten Sklavenmarkt, dann musst du dich unterordnen, Helma. Und Gott ist auf der Seite von Sarai, notieren wir. Sarai war ja mit ihr streng, weil Hagar sich einbildete, eine große Dame zu sein, die sie nicht war. Und darum sagt ihr Gott, du gehst bitte sofort zurück, denn du musst, ich kenne das deutsche Sprichwort, Lehrjahre sind keine Herren oder keine Herrinnenjahre. Lehrjahre, notiert Frau Helmer, sind keine Herrschaftsjahre oder keine Regentenjahre. Und das will die Frau Hagar, die einen Emigrationshintergrund, heute würde man sagen Migrationshintergrund hat, nicht akzeptieren. Und sie sehen eindeutig, Helmer, eindeutig, du Falafelfreundin. Helmer ist meine Falafelfreundin aus Israel. Ja. Du siehst eindeutig, Helmer, wenn du nicht bereit bist, Demut und Dankbarkeit, notierst du, zu akzeptieren, hast du ein Problem mit Gott, und zwar ein ganz starkes. Und Gott schickt hier seinen Boten am Wasser. Wasser ist immer Begegnung mit Gott. Gott ist das lebendige Wasser. Und Gott sagt eindeutig, du gehst zurück, denn sonst hast du es mit dir, mit mir verspielt. Aber, und jetzt kommt gleich, ich will noch etwas erklären, sagt ihr, das ist das Schöne, die Ambivalenz seiner Mitteilung. Du gehst bitte zurück. Und dennoch sagt ihm der Engel, sagt ihr der Engel, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären, du wirst seinem Namen diesen riesigen Terminus geben, nämlich Gott erhört, denn Gott hat deinen Druck erhört. Das heißt, wir sehen hier einerseits, Hagar hat Druck. Sie leidet unter dem Haus der Sarah. Sarah war mit Sicherheit sehr streng zu ihr. Aber der Punkt ist, wenn wir das bitte aufschreiben, du kannst ohne einen gewissen Druck, ohne einen gewissen Unterdruck, ich würde sogar sagen, ja, na, entweder Unterdruck im Sinn von sich unterdrücken lassen, im positiven Sinne des Wortes, Unterdruck nicht existieren. Das heißt, Hagar hat nicht gelernt, laut jüdischer Tradition war sie, wie gesagt, die Königstochter, eine Prinzessin, sie hat nicht gelernt, wenn sie sich für die Juden entscheidet, nämlich für Abraham und Sarah, muss sie einen gewissen Unterdruck, sprich Unterordnungsdruck, Helmer, akzeptieren. Das passt ihr gar nicht, aber Gott sagt, das wird dir passen, weil ich dich dazu zwinge, Punkt. Und dennoch kriegt sie die Verheißung, wenn du diesen Druck akzeptierst und wenn du akzeptierst, dass Sarah deine Herrin ist, deine Vorgesetzte, und Abraham dein Vorgesetzter, wirst du durch diesen Beischlaf, den du mit Abraham hattest, einen ganz großen Sohn bekommen. Und er kriegt keinen geringeren Namen als das Programm des Judentums, nämlich Gott hat dich erhört. Gott ist dir sehr wohl nahe. Sie hat sich anscheinend ihr Leben lang gesehnt nach einer Theophanie, hinter der Angelophanie, nämlich der Engelerscheinung. Gott erscheint ihr und sagt ihr zugleich, ich verspreche dir, Gott hat deinen Druck erhört. Er weiß, dass du leidest unter Sarah. Aber dennoch musst du zurückgehen unter Sarah. Und diese Lehrjahre, die dir anstehen bei ihr, sie ist eine Sklavin, sie ist ja keine Bedienst, keine Gesprächspartnerin der Sarah. Sie ist eindeutig eine untergeordnete Mitarbeiterin, heute würde man sagen, eine bedienstete Wärterin im Haus von Sarai. Und Gott sagt, das musst du akzeptieren, denn daran wirst du wachsen. Und wenn du bereit bist, und das ist die Aufgabe in unserer Geschichte noch für uns, wenn du bereit bist, diesen Druck zu akzeptieren, diese Unterdruck im Sinn von Unterordnungsdruck, dann wirst du gerade dadurch groß werden. Das ist die Moral auch für uns. Ich wiederhole, Dr. Fischer. Wenn wir bereit sind, Druck und Disziplinierung, wieder DD, Druck und Disziplinierung durch unseren Vorgesetzten zu akzeptieren, für den ich mich ja entschieden habe. Sie hat sich ja entschieden, im Haus der Juden zu dienen. Denn Sarah hat sie ja eingekauft, das war damals üblich am Sklavenmarkt, kaufte man entsprechende Bedienstete ein, Claudia Hofheimer. Und sie will aber die Spielregeln nicht akzeptieren. Und das geht nicht. Denn wenn du als fremde Frau emigrierst, Hagar, haben wir gesagt, ist die Emigrierende, wenn du nicht bereit bist, die Spielregeln der Emigration, auch Stichwort unsere Migration in Deutschland, wenn Emigranten nicht bereit sind, in ihrem neuen Heimatland, Deutschland, zu akzeptieren, dass hier andere Regeln herrschen als in Namibia oder im Iran, dann müssen wir sie ausschieben, sprich zurückweisen in ihre Heimat. Das geht nicht. Wenn du in einem Land Gast bist und du weißt, du möchtest dort arbeiten oder du bist verfolgt in deinem Land, im Iran, dann kannst du nicht den Iran manipulieren, Deutschland manipulieren zum Iran. Das geht nicht. Du musst die Gepflogenheit dieses Landes akzeptieren. Das heißt nicht, dass du nicht deine Identität wahrst. Aber du kannst nicht dich zum Herrn aufspielen, wenn du selbst nicht die Regeln des Herrn kennst. Solange du ein kleiner Flüchtling bist, solange du selbst noch bittest, den anderen dich zu ernähren, und das ist ja bei Hagar der Fall, sie ist ja auf die Ernährung durch ihre Herrin, durch ihre Vorgesetzte angewiesen. Solange, Helma, das der Fall ist, kannst du nicht deine Regeln definieren und regeln. Ein Bediensteter kann nicht, Frau Dr. Fischer, die Regeln des Zusammenspiels im Haushalt, in dem er tätig ist, definieren, Frau Dr. Fischer. Das geht nicht. Im Orient nicht und auch nicht in Erfurt in Thüringen. Wenn du dich irgendwo einkaufst, sprich durch deinen Vorgesetzten nicht einarbeitest und einkaufen lässt, sprich vereinbarst, dass du eingekauft bist, dann kannst du nicht sagen, ich habe Beistand gehabt mit dem Herrn des Hauses, weil die Hauptfrau kein Kind hat und ich bin nun sofort schwanger geworden, ich bin ein besserer Mensch. Das ist Bruch, das ist ein schwerer Vertrauensbruch, Herr Elmar. Ein ganz schwerer Vertrauensbruch in der Beziehung zwischen Abraham und Hagar und auch zwischen Abraham und Hagar. Und das meint sie zu lösen, indem sie wegrennt. Das heißt, in ihr steckt noch diese Fluchtmentalität. Sie heißt ja Hagar, die Fliehende. Und da sagt Gott deutlich, das geht nicht. Geh bitte zurück und dennoch bin ich mit dir. Ich verspreche dich, ich werde mit dir sein. Du wirst einen tollen Sohn gebären. Und der Sohn trägt den Namen Gott erhört dich. Gott ist mit dir. Aber wenn Gott mit dir ist, heißt das nicht, dass du ohne Regeln leben darfst, Hilmar. Du kannst nicht ohne Regeln leben, wenn du in einer Gesellschaft bist, die dir wichtig ist. Und Hagar will ja im Haushalt von Abraham und Sarah arbeiten, meint aber, ihre Regeln zu definieren, meint, ihre ägyptische Kultur einzubauen, und das geht nicht. Sie kommt aus einer fremden Kultur, Ägypten, ägyptische Markt, kommt hinein zu Abraham und Sarah und will dort definieren, ich mache, was ich will. Und das geht nicht. Denn wenn du in das Judentum hineinkommst, und sie geht ja in das Judentum von Abraham und Sarah hinein, und sie ist ja interessiert, mit den beiden zusammenzuarbeiten, sonst wäre sie ja nicht am Sklavenmarkt verkauft worden und sonst wäre sie nicht die Magd von Sarah. Sie ist ja bereit zu kooperieren. Und sie ist nicht, sie, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, ihr Lieben, sie ist sich nicht der Ehre bewusst, mit dem Hauptmann, Hauptmann, Verkehr zu haben, Beischlaf zu haben, um ein Kind zu zeugen. Sie denkt, das ist ein Privileg, nennen wir es mal so, ein Privileg aufgrund ihrer Persönlichkeit, ist aber nicht der Fall, sondern es ist damals eine Regel. Es ist damals eine Regel, die nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat. Es ist nicht ein Privileg, das an ihrer Persönlichkeit gebunden ist, sondern es ist damals im Orient üblich, das kennt ihr ja auch von Jakob und seinen Frauen, wenn die Hauptfrau nochmal kein Kind bekommt, dann darf sie mit dem Hauptherrn einen Beischlaf praktizieren, um daraus ein Kind zu gewinnen. Und anstatt Dankbarkeit an den Tag zu legen und zu spüren, dass das ein Privileg ist, der in das System eingebaut ist, dass die Nebenfrau dem Hauptmann dienen darf, indem sie ein Kind zeugt und das Kind so lange der Hauptfrau dient, bis die Hauptfrau ein Kind aus ihrer eigenen Beziehung bekommt, das sieht sie nicht. Das heißt, sie denkt, ich kann nun alles mir erlauben, aber ist sich der Demut und der Dankbarkeit nicht mehr bewusst. Und weißt du, diese Verkennung der objektiven Regeln im Orient führt zu einem großen Eklat. Und Gott sagt deutlich, mit welchem Recht fliehst du und mit welchem Recht bist du überheblich? Die Bibel mag keine Überheblichkeit, Hochhammer. Die Bibel mag Unterordnung und Dankbarkeit und Dienstbereitschaft. Und das will man damit nicht an den Tag legen. Das ist jetzt so unkompliziert. Und dennoch sagt dir Gott, du wirst es machen. Und das Interessante ist, an dem Brunnen im Wasser, Wasser ist ja die lebendige Quelle Gottes, sagt sie dann, sie rief seinen Namen, des zu ihr reden, du Gott der Sicht, Nummer 13, denn sie sprach, sah auch wirklich ich hier den mich Sehenden nach. Sie ist so überwältigt, Das ist ja mehr eine Frage, sagt Buber. Sah ich auch den mich sehen, den habe ich jetzt wirklich erlebt, dass Gott mich ansieht, durfte ich wirklich in diese Erfahrung kommen, dass Gott mich ansieht und mich privilegiert. Das heißt, als Ägypterin im Rahmen des Systems mir diese Gnade gibt. Sie ist noch völlig überwältigt und gibt dem Namen einen, dem Brunnen einen Namen. El Roi Be'er Lachai Roi, das ist der Brunnen, der zwischen zwei markanten Orten ist in der Wüste. Das heißt, sie ist zwar völlig ergriffen, sie ist völlig ergriffen, aber ich möchte euch als euer Rabbi sagen, sie ist sich der Konsequenz und der Tiefe dieser Erfahrung nicht wirklich bewusst. Denn ihr seht ja in Vers 15 sofort ein Bruch. Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Abraham rief den Namen seines Sohnes Ishmael. Interessant ist, dass Abraham ihm den Namen gibt, obwohl du wirst einen Sohn gebären, seinen Namen rufe, obwohl Gott ja in Vers 11, wenn ihr schaut, von Dr. Fischer, seinen Namen rufe Ishmael. Gott hat ja ihr geboten, schaut euch das genau an. Gott hat in Vers 11 ihr geboten, du wirst seinen Namen Ishmael rufen. Und in Vers 15 am Ende steht, Abraham rief den Namen seines Sohnes Hagar Ishmael. Interessant, warum sie nicht den Namen gibt. Vielleicht hat sie ihm die Ehre gegeben, damit er als Hauptmann, als der Stammvater, das Kind so berufen kann. Vielleicht hat sie es vergessen sogar. Da möchte ich euch wirklich Raum geben, nachzudenken. Sie ist berufen, das Kind zu benennen. Aber in Vers 15 am Ende steht deutlich, er gibt dem Sohn den Namen Ishmael, Gott erhört. Da kann man sich fragen, warum ist da so eine Diskrepanz? Haben die nicht miteinander gesprochen? Hat sie es ihm vielleicht gar nicht mitgeteilt? Hat sie es in der Aufregung vergessen? Hat sie es vielleicht sogar verleugnen wollen, weil sie nicht gepasst hat? Vielleicht wollte sie ihm einen ganz anderen Namen geben. Und vor allem, was ich auch sage, der Bruch zwischen 14 und 15 ist markant. Das heißt, sie sieht Gott, El Roi, sehr schön, Romas Kirchen brilliert wieder. El Roi, Gott sieht mich an. Aber was ich euch in Bezug auf die Jahreslosung 2023 sagen möchte, die Frau ist nicht konsequent. Das möchte ich deutlich aussprechen. Helma und Daniela, die Frau ist nicht konsequent. Es steht nicht da, dass sie bereit war, sich wirklich unterzuordnen. Darum werden wir gleich 21 lesen. Das nächste Kapitel, da knallt es ja völlig. Helma, da knallt es bis nach Elmshorn. Da explodiert es noch mehr. Das heißt, ich leite für euch ab, und das war ja Danielas Anliegen. Der Satz darf nicht, liebe Daniela, du brillante Tochter Gottes, du hervorragende Schülerin von mir und Deborah, der Satz darf nicht exkontextualisiert werden. Das heißt, wenn die Herren unter Losung diesen Satz so schön darstellen, möchte ich als Jude, der die Bibel erkennt, den Satz relativieren. Der Satz ist ausgesprochen problematisch. Sie sieht zwar Gott an der Wüste, sie bekennt diesen Gott und ist überwältigt von diesem Gott, aber die Konsequenz, liebe Helma, siehst du nicht, denn es steht nicht da, und sie ging zurück zu Abraham und sie ließ sich unterordnen, wobei der Kontext es nahelegt. Aber wenn es wirklich, Helma, eine perfekte Einsicht gewesen wäre bei Madame Hagar, dann müsste in Vers 15 oder 14 stehen, Hagar ging zurück, sah ein, dass Gott ihr eine Wahrheit sagte und war für dahin demütig und dankbar und dienstbar, Frau Dr. Fischer. Demütig, meine drei Ds, Frau Dr. Fischer, demütig, dankbar, dienstbar, steht nicht drin. Das heißt, ich leite daraus ab, dass ihre Einsicht, um sehr deutlich zu werden, liebe Freundinnen und auch die Zuhörer in YouTube, ihre Einsicht war sehr kurzlebig. So drücke ich das sehr schön aus. Ihre Einsicht war ausgesprochen kurzlebig.
Jawohl.
Ja, Frau Dr. Fischer?
Ich habe nämlich beim Lesen, habe ich nämlich eigentlich einen riesen Schreck bekommen. Also das hat ja, wie wir anfangs auch sagten, was mit dem Islam zu tun, ne, später. Und ich habe mich nämlich gefragt, wenn sie fragt ja sogar, habe ich den mich Sehenden hier ihm nachgeblickt, die ist sich ja noch nicht mal sicher, ob sie Gott überhaupt...
Ausgezeichnet, Frau Dr. Fischer, genau. Das ist nämlich auch ein Thema, das ich in Bezug auf die Jahreslosung aussprechen will. Im Hebräischen steht, und Huber gibt das wieder, am Anfang sagt sie sehr wohl, du Gott der Sicht, El Roi. Das Wort El Roi heißt ja, du siehst mich. Denn sie sprach, sah auch wirklich, habe ich es wirklich, habe ich nicht eine Halluzination mich hingegeben, wie unsere brillante, das Wunder von Erfurt von mir genannte Schülerin Dr. Fischer sagt, habe ich denn wirklich hier den mich Sehenden gesehen? Das heißt, sie spürt, es ist so eine große Erfahrung, die sie gemacht hat, eine Theophanie, eine Erscheinung Gottes, aber sie ist sich nicht sicher, was hat das für Konsequenzen für sie? Welche Konsequenzen hat das für sie? Was muss daraus passieren? Das heißt, der Text entlässt uns in Vers 13 mit einer Unsicherheit. Das will ich herausarbeiten. Und Dr. Angela hat das sofort verstanden, notieren wir. Da ist in ihr eine große Unsicherheit. Und in 14 steht ja, darum rief man. Rief man ist in Ordnung. Das heißt, für alle Generationen wird dieser Ort, das hat sich anscheinend herumgesprochen, die Menschen, sie hat es wahrscheinlich Menschen erzählt. Abraham hat es erzählt, Sarah hat es erzählt, ihrem Sohn Ishmael hat es erzählt. Der Name ist genannt. Jetzt will ich kurz die beiden Namen Kadesh und Bared erklären. Kadesh bedeutet Heiligung. Wenn wir das bitte notieren, die sind auch wichtig. Frau Dr. Fischer schätzt immer meine Namensanalyse in den Texten. Kadesh bedeutet der heilige Name, ist ein heiliger Ort, an dem man wahrscheinlich oft schon Gott begegnete, in der Wüste Kadesh. Das Wort steht in Vers 14. Und da gibt es zugleich das Wort Bared, Frau Tirza. Bared bedeutet Barad. Barad bedeutet Donner, nicht Donner, Blitz, Entschuldigung. Blitz. Bared oder Barad bedeutet Blitz, bedeutet ein Gewaltspektakel. Das heißt, hier haben wir zwei Orte, die sehr kontrastiv sind. Nämlich einerseits Kadesh bedeutet Vergeistigung, Geistigkeit, Heiligkeit. Angela und ich haben vorhin darüber gesprochen, Ruach. Ruach ist bereits der Geist Gottes. Andererseits haben wir das Wort Bared und Bared bedeutet sehr handfest ein Blitz. Ein schwerer Blitz, der aus dem Himmel kommt und der natürlich sehr materiell geprägt ist, denn du kannst zum Beispiel durch einen Blitz sterben. Und Blitze sind Ausdruck von göttlicher Intervention, massive Intervention in das Wettergeschehen. Das heißt, auch die beiden Namen, notieren wir, Hochana, sind ambivalent. Alles in der Bibel, erkläre ich ja immer wieder in meinen Vorlesungen. Sehr schön. Claudia, alle Namen in der Bibel sind, kannst du noch Bared einschreiben, Betre, Stalet, alle Namen in der Bibel haben Bedeutung. Alle Namen, so wie Hagar, die Immigrantin. So hat auch Kadesh und Bared eine Bedeutung. Kein Name ist bedeutungslos in seinem Kontext. Und noch einmal, Kadesh bedeutet von Kadosh Heiligungsort, Heiligung, Heiligkeit. Genau.
Aber
Heiligkeit, Heiligung.
Mir kommt gerade bei diesen beiden Wörtern, Kadosh und Kadesh, das war mir klar. Aber was du eben gesagt hast, dass sie wirklich diese Aussprache der Erkenntnis, also den Ausruf, ich habe wirklich den Ewigen gesehen, die Sicht, also das Heilige, das Erleben des Heiligen. Und unverzüglich darauf kann man im Prinzip durch das, was Angela ja eben auch gesagt hat, sah ich wirklich, wie ein Blitz durchfuhr sie sofort der Zweifel und der bleibt in ihr.
Mhm. Daniela, merkst du, wie ambivalent die Geschichte ist, Daniela? Mhm. Ich hoffe, du wirst pünktlich, liebe Daniela Bücher, mit der Losung von diesem Jahr sehr vorsichtig umgehen.
Na klar.
Ich bin nämlich ein sehr präziser Denker und Daniela Bücher hat mich ja auf die Idee gebracht, sie hat ja den Wunsch geäußert, bitte geh mit der Jahreslosung 2023 nicht Zucker süß um und nicht naiv, blond, blauäugig, sondern geh mit ihr kritisch um, kritisch. Noch einmal, der Satz per se ist sehr hingebungsvoll. Sie spricht ihren Gott an, wahrscheinlich hat sie zum ersten Mal den wahren Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde angesprochen, aber der Satz ist dennoch unbefriedigend, weil er nicht die Konsequenz zeigt, die wir von einer Frau, die sowas erlebt, erwarten möchten. Das notiert Frau Bücher und unsere Freunde in YouTube. Denn sie ist überwältigt, das ist in Ordnung, sie ist fasziniert, das ist auch in Ordnung, aber ein Mensch, der so eine Erfahrung macht, an Brunnen vor dem Tore, in der Wüste, Gott zu erleben, der mittels eines Engels, mittels eines Boten, und ein Bote steht immer für Gott, Daniela, so eine Erfahrung macht, der muss die Konsequenz daraus ziehen. Denn ihr kennt das ja aus dem Jakobusbrief, Glaube ohne Werke, Daniela, ist?
Tot.
Tot, Frau Gregor. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du nicht konsequent Werke praktizierst, die dir gemäß sind, aufgrund deiner Erfahrung mit Gott, bist du nicht wirklich mit Gott verbunden. Es reicht nicht einfach zu sagen, großer Gott, ich liebe dich. Und großer Gott, du siehst mich in meiner Not und du hast mich gerettet und ich habe Wasser bekommen, etc. Die Frau ist nicht konsequent, sage ich euch als euer Fachmann. Und darum eskaliert die Situation 5 Kapitel weiter. Und die Bibel sagt das ja auch mit den beiden Namen Kadesh und Bared, Christine. Kadesh ist Heiligkeit, Ruach, R-U-A-C-H, Richard Udo Cäsar Heinrich, Ruach ist Geist, Kraft Gottes, Tirzer. Andererseits ist Baredrin, Gewalt, Donner, Blitz, Gewalt, Naturspektakel. Das heißt, Helma, die Frau ist zerrissen, notierst du. Die Frau ist immer noch zerrissen, Helma. Sie ist gespalten, so wie du ja auch lange Zeit gespalten warst, zwischen deiner christlichen Identität, die sehr antijüdisch geprägt war, Helma, und deinem neuen Fundiertsein im Judentum, Helma, das dich so fasziniert und das dir zeigt, wie du von der Kirche betrogen wurdest, weil man dir nicht die Tiefe der Bibel vermittelt hat. Jetzt darfst du es ja mit mir und meiner Frau erleben. und in der Gruppe. Und verstehst du, und dann geht es ja weiter. In 15 steht es ja, Hagar gebar ihm einen Sohn, Abraham rief aus, dann nochmal meine kritische Bemerkung, warum ruft sie nicht den Namen des Sohnes? Denn sie, Helma, ist beauftragt worden, dem Sohn den Namen zu geben. Und im Text steht, Abraham rief den Namen, so als hätte sie keine Lust. Oder wir können es auch mal ganz direkt sagen, vielleicht hat sie es vergessen, in der Aufregung, vielleicht war es ihr gar nicht wichtig, vielleicht wollte sie gar keinen so jüdischen Namen haben. Gott hat in ihm eingegeben, eingeflößt dem Onkel Abraham, und er gibt dem Sohn den Namen. Koscher ist das nicht. Denn wenn du einen Auftrag bekommst, musst du den Auftrag ausführen und nicht dein Onkel, mit dem du im Bett warst. Und dann steht weiter unten, übrigens die Zahl 86 will ich auch deuten. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Abraham den Ishmael gebar. Da wird deutlich ausgedrückt, hier haben wir eine Triade, wenn wir das notieren. Triade heißt Dreiheit. Claudia, Abraham, Hagar und Ishmael. Die drei werden hier genannt in Vers 16. Das heißt, Abraham ist, mein Vater ist Abraham, Hagar ist die Emigrantin, die Immigrantin, und Ishmael ist der Gotterhörte, der Gotterhörte. Hier haben wir wiederum eine Konstellation, die uns begleiten wird bis zum Ende des gesamten Geschehens mit Abraham und Sarah, nämlich Abraham, 86, übrigens können wir deuten, 86, die Quersumme ist 14. 14 bedeutet immer doppelte Ganzheit. 8 und 6 gibt 14, Quersumme. Und 14 ist 2 mal 7. 2 mal 7, das heißt, ein doppelter Zyklus ist abgeschlossen. Ein doppelter Zyklus ist abgeschlossen. 14. Und die Quersumme von 14 gibt, Helma?
5.
Und 5 bedeutet, Helma und Angela, Gottes Intervention. 5. Ja. Die 5 Finger an unserer Hand und die 5 Zehen an unserem Fuß. 5 ist immer Gottes Eingriff. Gott greift ein. Das heißt, die Bibel will über dieses Alter, neben vielen anderen Deutungen, die es dann noch gibt, sagen, dass Abraham in einer Entwicklungsphase steckt. Die vorläufig ihren Abschluss gefunden hat. Vorläufig hat sie ihren Abschluss gefunden, nämlich in Gestalt dieser Bekindung, die er erlebt. Aber die Bibel sagt uns, es geht noch weiter. Es wird mit Gottes Hilfe noch weitergehen. Er ist zwar 86 geworden, 86 ist, wie gesagt, 14, 2 mal 7. Versumme 14, 5. Er hat einen Eingriff erlebt, er hat eine Verwandlung erlebt, aber das Thema Hagar und Ishmael sind noch nicht abgeschlossen. Darum sind die drei in eine Einheit zusammengewürfelt.
Und Ishmael ist 14, wenn Isaak geboren wird.
Ja, hast du auch richtig gesagt. Ishmael wird 14, wenn Isaak geboren wird. Damit haben wir wieder eine doppelte Abschlussphase.
Ist 14, wenn
Ishmael ist 14, als Yitzhak geboren wird.
Ja.
Also Abraham, es ist jetzt bei der Geburt Ishmaels ist er 86 und bei der Geburt Yitzhaks ist er 100. Also das heißt, der Ishmael muss 14 sein oder 14 werden, als der geboren wird.
Und richtig, 14, denn Abraham ist 100 Jahre alt, sehr schön.
Und 14, dass Ishmael 14 ist, ist ja auch im Judentum das Alter, wo ein Junge zur Bar Mitzwa geht oder tut
später. Ja, das ist schon mit 13. Das fängt schon mit 13 an. Das heißt, wir können sagen, als Abraham die Verkündigung Gottes bekommt, dass er ein Sohn zeugen wird, war er 99. Ja. Und als das Kind geboren wurde, im Jahr darauf ist er 100, Sarah ist 90, hat Claudia richtig gesagt. Das heißt, da ist ein weiterer Zyklus abgeschlossen. Das heißt, ein doppelter Zyklus im Leben des Ishmael. Und natürlich auch im Leben, genau wie Claudia sagt, im Leben des Abraham, denn 100 minus 86 gibt ja wieder 14. Das heißt, immer wenn wir eine Zahl haben, die mit 14 in Verbindung steht, sagt Buchhalter, haben wir es mit einem Zyklus, mit einem Abgeschlossenheitszyklus zu tun. Da hat Claudia völlig recht.
Ich finde gerade besonders bemerkenswert, dass dieser letzte Vers, ja, diese Triade mit Abrahams Alter 86 endet und der Übergang ist, als aber Abraham 99 wurde, 13 Jahre, ganz bewusst sozusagen, wo nichts gesprochen wird, nichts berichtet wird, auch das ist sehr Sprache.
Ja. Richtig. Und weil wir gerade beim Thema 13 sind, Daniela, damit ich dir noch mehr Perlen gebe, Perlen für dein Wachstum, damit du ein Collier beitragen kannst, ein Bibel-Collier. Wer weiß, welche Bedeutung die 13 hat? Daniela, weißt du, dass die 13 ist eine ganz heilige Zahl.
Ja, das ist eine Zahl. 13 ist der eine. Das ist das Erkrankte.
13 ist eine. Auch die numerische Zahl für Ahava, die Liebe, für Echad.
Wunderbar. Claudia, schreibt das bitte an Ahava und Echad. Daniela hat völlig recht, für unsere Hörer weltweit.
Ahava und
Echad. Echad heißt der eine. Christine notiert das für den Hebräischunterricht. Claudia schreibt das gleich an. Alef Chet Dalet bedeutet der eine Gott. Und diese Zahlenkombination nennt man eine Gematria oder Gematrie und bedeutet, dass man Zahlen in Buchstaben und umgekehrt Buchstaben in Zahlen verwandelt.
Und Ahava ist 12 dann oder wie oder was?
Nein, auch 13.
Ahava ist Liebe.
Ja. Liebe, die Liebe Gottes. Liebe, Gott sagt ja in Deuteronomium 6, liebe deinen Gott mit ganzem Herzen und Gott selbst liebt uns ja auch. Das heißt, diese tiefe, bedingungslose Liebe, die bedingungslose Verbundenheit, Terzer Gregor, an deinen Gott wird ausgedrückt mit Hilfe der Zahl 13, deren Buchstabenkonstellation insgesamt im Hebräischen 13 ergibt. Und wie vorhin Daniela sagt, das Wort 1, die Einheit Gottes, bedeutet ja auch 13. Das heißt, wann immer du die Einheit Gottes erlebst, siehst du die, genau, wie sie hier schreibt, siehst du die 13. Sie hat es perfekt geschrieben, schreiben Sie es alle auf. Echad ist immer die Einheit Gottes. Echad, 13 ist die Einheit Gottes und zugleich ist Arba auch 13. Das ist die Zahl 13. Das, was vorhin Daniela sagte, nämlich die 13 Jahre zwischen 86 und 99 bedeuten, in dieser Zeit arbeitet Gott an der Einheit, der wir bewusst werden. Ich hole mir gerade einen Schluck Wasser. Terza, du notierst, 13 Jahre zwischen 86 und 99 bedeutet, Gottes Liebe wirkt in diesen Jahren, damit aus Abraham der Vater vieler Völker wird und jetzt kommt's, damit Hagar eine noch größere Frau wird. Und jetzt liest uns ja gleich Daniela Kapitel 21 und da kommt es ja zur totalen Eskalation.
Claudia?
Ja?
Wieso hat Ahava 13? Erklär mir das bitte.
Die Buchstaben von Ahava.
Alef ist 1. Eben die Sinne 13.
Ah, nee, ich habe einen Denkfehler. Okay, nee, alles klar. Ist ein Denkfehler, alles klar.
1 plus 5 plus
2. Danke, danke. Nee, alles klar, ich habe einen Denkfehler. Ich habe einen gematrischen Denkfehler gehabt, danke.
Passiert.
Angela, ist klar?
Ja.
Derzeit ist alles klar?
Ja.
Jetzt liest uns, Frau Büsche liest uns jetzt 21 vor, denn jetzt kommt es zu einer massiven Eskalation und zur endgültigen Trennung. Wir schreiben auf, Hagar und Sarah sind nicht getrennt. Hagar geht zurück zu Sarai. Wir wissen nicht, was da passiert. Wir wissen nur, dass sie zurückgeht, denn sonst könnte sie ja nicht weiter in Kapitel 9, in Kapitel 21 dort präsent sein. Sie ist ja präsent dort. Aber wir werden jetzt erfahren, was zwischen den beiden passiert. Da ist noch etwas Ungeklärtes. Die Beziehung zwischen Sarai, damals Sarai, bald ist sie Sarah, Sarai ist übrigens die Fürstin des Stammes, des neuen Stammes der Abrahamiten, ist nicht geklärt. Und jetzt kommt es zu einer endgültigen Bruchkonstellation dann wieder zwischen den beiden Frauen. Die beiden Frauen trennen sich, natürlich auch sehr schmerzhaft. Und über diese Trennung erfolgt das Wachstum dieser Frau in eine neue Persönlichkeit, nämlich das Wachstum der Hagar. Die beiden, ich wiederhole für eure Aufzeichnung, die beiden Frauen, die bedienstete Emigrantin, Claudia, die bedienstete Emigrantin, Dame Hagar, hat sich nicht untergeordnet, das heißt nicht ausreichend untergeordnet, wahrscheinlich minimal schon, aber nicht so, wie Gott es von ihr will, denn wir sehen ja, es kommt jetzt zu einer Eskalation, einer Explosion. Sarah wird nun die Konsequenz aus dieser Unfähigkeit von Hagar ziehen. Sie wird sie vollends entlassen in die Wüste. Und genau über diesen sehr schmerzhaften Ablösungsprozess, das will ich euch jetzt schon sagen, über diesen sehr schweren, Frau Dr. Fischer, diesen sehr schweren Ablösungsprozess, wird Hagar in die Größe wachsen, die Gott ihr in der Wüste schon angekündigt hat, Helma. Nämlich, du wirst eine große Frau werden, du wirst einen großen Sohn gebären und dir wird der Vater von dir sprechen. Helma, du wolltest vorhin noch was sagen.
Ja, ich wollte dich mal bitten, noch ein Wort zum Kapitel 16, Vers 6 sagen. Das irritiert mich, dass er zu Sarah sagt, entscheide du. Das finde ich sehr befremdlich.
Ach so, gut, lies den Satz nochmal vor.
Ja, und da kommt ja dieses richte Er zwischen mir und dir. Wer ist dir? Ist das Hagar oder ist das Abraham?
Vers
6. Vers 5, Ende von Vers 5, richte er zwischen mir und dir. Wer ist dir? Und das andere, warum reagiert Abraham so und sagt, entscheide du, was passieren soll? Das befremdet mich.
Ich verstehe sehr gut, was du sagst. Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich kurz noch mal reingehen. Ach, jetzt müssen wir mal das Kapitel zurückschlagen. Deine Frage gefällt mir sehr gut. Gefällt mir ausgezeichnet. Sehr gut. Ich lese es vor. Sarah sprach zu Abraham: Über dich, mein Unbill, mein Ärger. Silber gab ich meine Magd in deinen Schoß. Nun, sie sieht, dass ich schwanger ist. Sie tobt, bin ich in den Augen gering geworden. Sie verachtet mich. Er ist klar, er ist Gott. Er richte er zwischen mir und dir, ist klar, Gott richte er. Das heißt, sie überlässt das Urteil, was passieren wird, Gott. Sie ruft Gott an, Helma. Sie ruft ihrer Not Gott an und sagt: Lieber Gott, du siehst, dass mir Unrecht geschieht. Meine Bedienstete, die Emigrantin, macht mich klein, erniedrigt mich, obwohl ich die Gunst ihr gewährt habe, mit dir ins Bett zu gehen. Gemäß orientalen Usus, anstatt dass sie mir dankbar ist, verachtet sie mich. Und sie sagt, ich möchte, dass Gott ein Urteil spricht, in dem zum Beispiel sie gezüchtigt wird. Das heißt, sie spricht sehr ärgerlich zu ihrem Mann. Denn, weißt du, da ist, wir können auch sagen, gut, dass du fragst, Helma, da ist nicht nur ein Problem, eine Beziehungsstörung zwischen Hagar und Sarah, da ist auch eine Beziehungsstörung zwischen Abraham und Sarah. Ja. Und sie sagt, ich verstehe nicht, warum du nicht hier intervenierst. Und ich sage dir, ich rufe Gott an, Gott muss hier ein Urteil sprechen, denn sie fühlt sich wirklich benachteiligt, sie fühlt sich unterdrückt. Und sie sagt, ich möchte, dass du Gott anrufst, damit Gott zwischen uns entscheidet. So geht's nicht, sagt sie. Ach, und wenn du nicht handelst, dann werde ich Gott rufen. Und übrigens, Helma, schreiben wir bitte auf. Genau das, was Sarah sagt, passiert nämlich dann jeder. Gott erscheint dir am Brunnen und spricht ein Machtwort. Bitte schriftlich festhalten. Gott erscheint gemäß dem Wunsch von Sarai und spricht am Brunnen ein Machtwort. Und zwar ein sehr deutliches Machtwort. Das heißt, die Bibel notieren wir ganz deutlich, nach einer Stunde bereits schon, Gott steht auf der Seite der Sarah. Ganz wichtig, was viele christliche Prediger überlesen. Sarai ruft Gott an und sagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was hier passiert in unserem Clan, in dem Zelt. Abraham, ich habe dir meine Frau gegeben, sie verachtet mich und ich kann so unter diesen Bedingungen mit ihr nicht mehr arbeiten. Das geht so nicht. Und sie bittet Abraham um ein Machtwort. Und wenn er das nicht zu sprechen imstande ist, was hier der Fall ist, weil er sich unentschieden fühlt, dann sagt sie, dann werde ich Gott anrufen, wie wir damals ja das von Genesis 12 kennen, nämlich ich werde Gott um Intervention bitten, Frau Bücher. Ich werde Gott bitten, ein Machtwort zu sprechen. Wenn du Schwanz das nicht kannst, um mal etwas derb zu werden, wenn du Schleppschwanz hier kein Machtwort sprechen kannst, Abraham, dann werde ich Gott anrufen. Und sie wusste ja aus Genesis 12, als Pharao sein Genital in sie hineinschieben wollte damals, hat Gott das verhindert, er bekam keine Erektion und hat die Frau in Ruhe gelassen. Kennen wir doch aus Genesis 12. Das heißt, diese Frau ist eine Prophetin, notieren wir bitte. Eine Nevi'a, Claudia schreibt das gleich an, Nevi'a. Nun betjut alle weh, das wissen viele Christen nicht, aber die Christen, die mit mir arbeiten und meine brillanten Schülerinnen in ganz Europa wissen das hier nämlich heute Abend. Sie war eine Nun betjut alle weh, Frau Dr. Rommerskirchen hat sie. Sie war eine Prophetin, eine Künderin, sagt Martin Buber. Das heißt, wenn sie sagt, richte er, Helma, heißt das, sie weiß, Gott wird eingreifen. Dankeschön, Frau Rommerskirchen. Nevi'a, sie weiß, wenn ich Gott anrufe, wird Gott intervenieren. Was passiert 3 Minuten später? Am Brunnen erscheint, am Brunnen vor dem Tore. Und jetzt Vers 6 für Frau Helma. Abraham sprach zu Sarai, da deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was deinen Augen gut dünkt. Sarai drückte sie aber in Flucht. Und Helma sagt, sie ist nicht glücklich mit dem Satz. Ich verstehe, ich bin auch nicht glücklich damit. Aber ich möchte sagen, Abraham ist kein Versager, wie damals bei der Geschichte in Genesis 12, kennt ihr doch. Als Abraham seiner Frau sagt, ich stelle dich als meine Schwester, damit mir Gutes um deinetwillen geschehe. Für mich ist das nicht Ausdruck eines Versagens, Abraham. Es ist Ausdruck schon einer Führungsschwäche. Das ist richtig. Eine Führungsschwäche, ja. Aber nicht ein Versagen, Daniela. Sondern ich möchte sagen, nach der Erfahrung von Ägypten, möchte er den Ball wieder in ihre Hände legen. Das heißt, sie kommt zu ihm im Zelt, nach dem Eklat mit Hagar und sagt dazu, mein süßer Mann, jetzt müssen wir mal ganz offen miteinander sprechen. So geht das nicht. Ich habe dir einen Gefallen getan, ich sehe, dass du noch ein Kind dich sehnst, das mache ich. Ich schicke dir die Frau ins Bett, du kriegst ein Kind. Warum verhinderst du nicht, dass sie mich erniedrigt? Du siehst doch, ich habe dir einen Gefallen getan. Ich hätte noch die Kinderlosigkeit ein paar Jahre ausgehalten, bis sie 90 wird. Sie war damals 86, er war 86, sie war 76, genau, sie hat ja auch noch 14 Jahre gewartet. Sie wartet ja ebenfalls 14 Jahre, Daniela Bücher. Das heißt, ihr, von ihr aus gesehen, hätte sie die Kinderlosigkeit noch ausgehalten. Ihr Frauen könnt das besser als wir Männer. Wir Männer sind so ungeduldig. Und ich muss leider auch nicht, genau. Dankeschön, Veronika, du Goldstück, danke. Ich wiederhole, ihr Frauen, Frau Bücher, ihr habt mehr Durchhaltevermögen als wir Männer. Wir Männer werden sehr ungeduldig. Ich auch, meine Frau weiß das, ich werde sehr schnell ungeduldig. Aber Gott sei Dank darf ich daran arbeiten. Das heißt, der Abraham ist ungeduldig, er sagt, ich will einen Sohn haben. Und Frau Sarah sagt, wenn du das so schnell willst, dann habe ich mit dir ein Mitgefühl. Geh mit dir ins Bett, das war damals üblich, hol dir eine Frau, ein Kind aus dir. Und das Kind gehört mir, bis ich mit dir ein eigenes Kind kriege. Noch 14 Jahre. Und sie macht ihm einen Vorwurf und sagt, hör zu, mein lieber Abraham, das gefällt mir nicht. Warum sprichst du nicht deutliche Worte? Sie sagt ja, über mich deine Unbill. Das ist ein ganz hartes Wort in Vers 5. Über mich komme meine Unbill, heißt meine Unzufriedenheit, meine Ungerechtigkeit. Ich habe Unrecht erlitten, Frau Bücher. Du brillante Daniela in Ostwestfalen-Lippe, eine meiner nördlichsten, neben Frau Hellmann, meiner nördlichsten Koryphäen. Sie ist unzufrieden und sie wagt es, ihre Unzufriedenheit auszusprechen. Und Abraham andererseits sagt, hör zu, es ist deine Magd, jetzt will ich euch was ganz Liebes sagen. Genau mache ich, alle kriegen die Aufnahme. Daniela Bücher schickt mir heute Nacht die Aufnahme mit dem Code. Ich lade es runter und übertrage es auf YouTube, sodass alle es bekommen. Frau Bücher, er ist kein Versager, aber er sagt ihr, du deine Magd, Helma. Das heißt, er will ihr sagen, tu das, was in deinen Augen gut ist. Jetzt kommt was ganz Tiefes für euch. Jetzt kommt was sehr Tiefes, Daniela. Was bedeuten die Augen im Orient? Weißt du das, Daniela Bücher? Die Augen haben nämlich etwas ganz Tiefes zu bedeuten. Wenn er sagt, tu, was in deinen Augen gut dünkt, hat das etwas sehr Tiefes zu sagen.
Augen stehen ja für die Güte und eben das, was man dem anderen Gutes tun will. So habe ich zumindest schon mal gelesen.
Ausgezeichnet. Und jetzt kommt nämlich was ganz Tiefes. Claudia, jetzt kriegst du eine Bombe. Helma, du auch. Augen bedeutet in jemandes Augen Gunst finden. Ganz tief, die Bibel ist enorm tief. Abraham ist nicht so ein Versager, wie er scheint, Frau Doris Bessler. Sondern Abraham sagt, du hast bei ihr Ansehensverlust erlitten. Dein Ansehen ist verlustig gegangen. Darum musst du in Ordnung bringen, dass du wieder Ansehen in ihren Augen bekommst. Augen bedeutet ja immer im Orient, ich finde Ansehen. Auch das deutsche Wort hat ja mit Sehen zu tun. Ansehen. Ich habe kein Ansehen bei dir, Hagar. Und darum sagt Abraham, hör zu, du hast doch ein Problem. Was soll ich die Frau zusammenschreien, wenn du mit ihr nicht klarkommst? Sie hat kein Ansehen bei dir. Entschuldigung, du hast bei ihr kein Ansehen. Sie sieht dich nicht an, die Hagar. Also musst du dafür sorgen, dass sie dich wieder ansieht, und zwar voller Achtung und voller Liebe. Und darum ist es verständlich, möchte ich sagen, Frau Dr. Fischer, unser Wunder aus Erfurt, es ist verständlich, dass Abraham sagt, hör mal zu, du bist von ihr beleidigt worden. Du bist von ihr erniedrigt worden. Sieh zu, dass du dir wieder das Ansehen, Frau Fischer, das Ansehen erarbeitest, Daniela. Das ist die Brillanz, die ich dir schenke, die du erlitten hast. Denn was soll ich ihr sagen? Sei lieb zu ihr. Verstehst du? Ich verstehe die Not des Abraham. Abraham sagt sich, Sarah, bei aller Liebe, aber was soll ich denn der Hagar sagen? Geh hin und unterstell dich hier wieder und entschuldige dich. Da sagt sich Abraham, das kannst du viel besser. Du bist viel besser, weil du eine Nevi'a bist. Nevi'a heißt, Daniela, eine eindeutige Prophetin. Du kannst das. So deute ich das als euer Professor, Frau Tscherzer. Ich wiederhole. Abraham sagt ihr, liebe Sarah, du bist erniedrigt worden. Du hast kein Ansehen bekommen mit Bindestrich, kein Ansehen. Du bist bei ihr nicht angesehen mit Bindestrich. Darum musst du dafür sorgen, durch deine Disziplinierung, dass sie wieder Ansehen dir schenkt. Und Ansehen hat mit den Augen zu tun, Christine. Und dann, darum verstehe ich als Professor und euer lieber Busenfreund, dass er ihr sagt, hör zu, sie hat dich doch beleidigt. Mich hat sie nicht beleidigt. Was soll ich ihr denn sagen? Du musst dir dafür sorgen, dass sie dich wieder anzieht. Und genau das macht Sarah. Genau das, was er ihr sagt, ist ihre große Stunde, die Stunde von Sarah Helmer, nämlich dafür zu sorgen, dass die Frau wieder Ansehen ihr schenkt. Und ihr seht ja, danach im nächsten Vers, Helmer, sein Bote fand sie am Quelle, etc., etc., etc. Das heißt, wir sehen, Sarah hat Gott angerufen, der Engel lässt sich erbitten, er kommt ja wirklich gemäß Sarahs Aufruf, möge er richten, habe ich eben ausgeführt, er richtet wirklich, er kommt, er erscheint am Brunnen vor dem Tore und sagt ganz deutliche Worte, Frau Gregor, ganz deutliche Worte an die Hagar, die meint, die Prinzessin zu spielen, obwohl sie überhaupt keine Prinzessin ist, sie hat ja ihren Prinzessinstatus abgegeben in Ägypten. Und dennoch meint sie, sie sei die Grande Dame, obwohl sie eine kleine Bedienstete ist, Frau Bücher, das geht nicht. Du kannst nicht Grand Dame sein und Bedienstete. Jetzt sind die Dienstjahre. Und Sarah sagt, ich rufe dich an, großer Gott, bitte hilf mir. Du musst dein Machtwort sprechen. Und genau dieser Anruf, Frau Gregor, genau dieser Anruf wird bei Gott erscheinen am Brunnen. Und Hagar wird zurechtgestutzt. Sie wird deutlich zurechtgestutzt. Sind wir einverstanden?
Ja, danke.
Gerne. So, jetzt liest uns Daniela 21 vor. Das müssen wir nämlich zum Abschluss unbedingt machen. Daniela liest vor 31.
21, Vers 1. Er ordnete es Sarah zu, wie er gesprochen hatte. An Sarah tat er, wie er geredet hatte. Sarah wurde schwanger und gebar Abraham auf sein Alter einen Sohn, zu der Frist, von der Gott ihm geredet hatte. Und Abraham rief den Namen seines Sohnes, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, Jitzrak. Er lacht. Abraham beschnitt Jitzrak seinen Sohn zu 8 Tagen, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre, als Jitzrak, sein Sohn, ihm geboren wurde. Sarah sprach, ein Lachen hat Gott mir gemacht. All jeder, der es hört, lacht über mich. Und wieder sprach sie, wer hätte Abraham zugeraunt? Söhnlein wird Sarah säugen. Wohl einen Sohn hab ich ihm auf sein Alter geboren. Das Kind wuchs groß und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Trinkmahl am Tag, da Jitzrak entwöhnt wurde. Einst sah Sarah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, spottlachen. Sie sprach zu Abraham, vertreibe diese Sklavin und ihren Sohn, denn nicht soll der Sohn dieser Sklavin mit meinem Sohn mit...
Jedes Wort ist wichtig. Achten wir darauf, Frau Tuchischer.
Denn nicht soll der Sohn dieser Sklavin mit meinem Sohn, mit Jitzrak, erben. Sehr arg war die Rede in den Augen Abrahams wegen seines Sohns. Aber Gott sprach zu Abraham, nicht sei es arg in deinen Augen um den Knaben und um deine Sklavin. In allem, was Sarah zu dir spricht, höre auf ihre Stimme. Denn in Jitzrak wird dir Same berufen, aber auch den Sohn der Sklavin, zum Stamm will ich ihn machen, denn dein Same ist er. Abraham stand frühmorgens auf, nahm ein Brot und einen Schlauch Wassers und gab es Hagar, legte es auf ihre Schulter samt dem Kind und schickte sie fort. Sie ging und verirrte sich in der Wüste Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher und ging und saß für sich gegenüber, wie Bogenzieler entfernt, denn sie sprach, ich kann nimmer zusehen, wie das Kind stirbt. So saß sie gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Knaben. Gottes Bote rief Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nimmer, denn gehört hat Gott auf die Stimme des Knaben, eben dort, wo er ist. Auf, hebe den Knaben und umfasse ihn mit deiner Hand, denn zum großen Stamm will ich ihn machen. Gott klärte ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und letzte den Knaben. Und Gott war bei dem Knaben. Er wuchs groß und saß in der Wüste. Und er wurde ein Schütz, ein Bogenführer. Er saß in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm ein Weib aus dem Land Ägypten. Soll ich noch weiter?
Noch ein Stück, genau. Noch ein. Und weißt du was, es reicht. Es reicht. Jetzt bitte ich mal ganz kurz, sag uns, was dir dabei auffällt. Ein kurzer Gedanke von dir.
Naja, also hier ist jetzt ja schon die Wandlung sozusagen, dass Abraham der Tätige ist. Er handelt nachdem, keine Frage mehr, was Sarah sagt. Also sie hat hier definitiv vor Abraham schon, bevor er sie fragt, die Autorität in dieser Handlung, dass er sie wirklich wegweisen muss. Da ist keine Diskussion zwischen den Ehepartnern, was ich sehr bedeutend finde. Das war mir vorhin einfach auch aufgefallen.
Ja.
Und eben natürlich die Tatsache, die hat mich, muss ich jetzt sagen, als Kind immer nur gefragt, warum hört Gott einfach nur auf das Kind? Für mich war das Kind immer 2, 3 Jahre alt maximal. Jetzt weiß ich natürlich, dass es das überhaupt nicht ist, sondern eben schon ein Teenager, wo ich dann immer gedacht habe, warum wirkt das Kind, das Weinen des Kindes schwerwiegender als das der Mutter? Als Mutter kann man sich das sehr gut vorstellen, dass man nicht mit angucken will, wie das Kind stirbt. Warum ist das Weinen des Kindes wertvoller vor Gott geachtet als das von Hagar? Und nach dem, was wir gerade besprochen haben, weiß ich natürlich warum, weil Gott in dem Sinne ja enttäuscht ist, dass Hagar weiterhin nicht im Vertrauen auf ihn gewachsen ist in der ganzen Zeit.
Sehr schön, sehr, hast du schon brillant gesagt. Genau, das heißt, Daniela, hervorragend, ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ja, möchte noch jemand das ergänzen?
Ja, ich würde gerne was ergänzen. Passiert?
Frau Dr. Also, Fischer, ich will erst mal sammeln. Was sagst du, warum eskaliert es hier?
Also ich bin im Moment noch mehr bei vorhin, mich hat das vorhin wirklich, also vor unserem jetzigen Treffen, als ich die beiden Texte gelesen habe, wirklich erschrocken, dass Sarah eigentlich selbst an Gott zweifelt, Hagar selbst an Gott zweifelt, obwohl sie gerade seinem Engel begegnet ist. Und dort sagt Gott aber gleichwohl, dass er den Ismael als Samen Abrahams auffasst. Das heißt, Gott segnet das immer wieder. Also segnet das wieder. Das war für mich die Beruhigung, weil, Joel, du kennst ja auch meinen Konflikt, ne, mit den verschiedenen abrahamitischen Religionen. Ne? Und was ist Wahrheit? Ne? Also ich habe da, also das ist ganz schön prekär, was da diese ganze Nicht-Gott-Bezogenheit Hagars als Urmutter, also ich finde das recht prekär. Und an der Stelle war ich eigentlich beruhigt, dass Gott selber sagt, denn er ist auch dein Same, ja?
Ja, ja, ja. Und schauen wir uns kurz an, was hier passiert. Claudia, willst du noch was ergänzen? Tirza, Claudia, Doris, sagt ihr auch noch was?
Mir ist noch was aufgefallen, auch schon beim Hören. Und das hat
ja, mich, bitte, liebe Helma.
Das fand ich richtig berührend, wie gut, dass der Ismael seine ganze Kindheit und seine Anfangs-Teenager-Zeit im Haus von Sarah und Abraham war, weil dort konnte er den Gott auch kennenlernen. Das hat ihn geprägt, das waren seine prägendsten Jahre, bis er dann von dort weggeschickt wurde.
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Aber welche Problematik, weil wir gerade dabei sind, Helma Elisheva, welche Problematik siehst du, obwohl er geprägt wurde? Das ist völlig richtig. Er war 14 Jahre im Haushalt. Nein, wie lange war er, was hat man gesagt? 14 Jahre.
Ja, das hat ja geheißen, bis er entwöhnt wurde.
Ja.
Naja, also ich denke, das Problem war, dass Ismael ja auch sehr unter dem Einfluss seiner Mutter Hagar stand. Und Hagar hatte dieses Überheblichkeitsproblem, die fehlende Demut und Dienstbarkeit. Und das hat sie schon ein Stück weit an ihren Sohn weitergegeben, denn er hat ja nicht umsonst Spott gelacht über Yitzhak.
Ja.
Das ist eben genau das Problem. Und Sarai weiß ganz genau, als sie das gehört hat, jetzt muss ich diesen Sohn aus dem Haus, weil sonst ist alles, verdirbt er mir den Yitzhak auch noch. Und das geht einfach nicht. Da ist einfach der Terror vorprogrammiert in dieser Familie, wenn sie da jetzt nicht einen Schlussstrich zieht. Und es ist also schon, ja, es ist schon ein ganz, ganz großer Konflikt, finde ich, wenn also eine Frau wie Sarai entscheiden muss,
ausgezeichnet.
Entscheiden muss, auch als Mutter, die sie dann ja war, entscheiden muss, dass der Sohn jetzt gehen muss, weil er einfach diese Problematik, die innerfamiliäre Problematik, zu groß macht. Also er hätte die Familie gesprengt.
Ausgezeichnet.
Und richtig. Für mich ist das dieses Verhalten, was Hagar an den Tag legt. Also hier steht zwar, sie schmeißt das Kind unter die Sträucher, das würde ich gerne auch noch mal von dir hören, denn das hört sich ja wirklich irgendwo so an, als wäre das noch ein Säugling. Und das passt ja irgendwo nicht in diese ganz in die.
Überhaupt nicht, er ist schon, wie wir gesagt haben, ein erwachsener Mann.
Aus eben. Und ich denke aber, diesen Egoismus, den die Hagar da an den Tag legt und sagt, ich schmeiß jetzt dieses Kind weg und guck zu, was passiert, anstatt sich an den Gott, den sie schon mal in der Wüste erfahren hat, zu wenden. Und zu sagen, lieber Gott, jetzt hilf mir, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, was mache ich jetzt?
Ja.
Ja. Ja?
Stimmt.
Ja, genau. Und hier steht ja zum Thema Alter, lesen wir nochmal hin. Abraham war 100 Jahre alt, als Ritzak, das heißt, Ismael war da schon 14, warte mal, gesagt, 14 Jahre alt ist, was habe ich da gesagt? 14 Jahre alt. Und Ismail, genau, Ismail war 14 Jahre alt und sein Sohn wurde da geboren. Das heißt, das Kind wuchs, war gar nicht mehr dieser kleine Junge, war ein ausgewachsener Junge. Und das ist gut, was du sagst, behandelt ihn dennoch wie ein kleines Kind.
Ja.
Und darüber werden wir jetzt sprechen. Ich glaube, da will ich eine Exegese geben. Und zwar schauen wir in Vers 9, schauen wir gründlich auf Vers 9, Terza. Einst sah Sarah, es geht wieder um das Thema Sehen, achtet auf das Thema Augen. Das Thema Augen begleitet uns wieder. Abraham, Sarah sieht den Sohn Hagars, den Ishmael, der Ägypterin. Achtet übrigens darauf, wenn die Bibel die Identität einer Person wiederholt, heißt es, dass es genau das problematische, neuralgische Thema ist. Ich bitte euch, so wieder aufzuschreiben, wenn in 9 steht, Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin. Wir wissen längst, dass eine Ägypterin ist, Daniela. Aber wenn ihr Attribut der Herkunft genannt wird, will die Bibel sagen, dass dieses Attribut genau das zentrale Wundethema ist.
Problem.
Notieren wir bitte. Das müsst ihr bei der Bibelarbeit neu lernen. Wenn Adjektive vorkommen, die wir schon längst kennen, macht das die Bibel deshalb, weil die Bibel dort den wunden Punkt sieht. Das heißt, den Finger auf die Wunde legt und sie ist eine Ägypterin. Das heißt, das Thema Ägypten hat sie nicht befriedet. Und Ägypten heißt Enge. Wenn wir bitte notieren das Wort Mizraim, Claudia schreibt das sofort an, Mizraim ist ja ein programmatischer Begriff. Mizraim bedeutet Enge, Einengung, Beschränkung. Das heißt, Hagar lebt immer noch im Zustand einer Enge, einer Beengung, liebe Tirza. Und sie kann die Weite der Beziehung mit Gott und die Weite, die Abraham und Sarah ihr vermitteln, nicht integrieren. Sie ist immer noch, bitte notieren wir in aller Deutlichkeit, Hagar, die Ägypterin, Daniela, das ist Sprengstoff für dich. Sie bleibt, obwohl sie in einem jüdischen Haushalt aufwächst, Daniela, immer noch Hagar, die Ägypterin, Hagar Mitzrit. Das heißt, die Bibel will uns nicht einfach nur billige Informationen zum 100. Mal präsentieren, sondern das ist ihre Identität, aus der sie nicht entwachsen ist. Und darum knallt es, darum eskaliert die Situation, Hochana, Mitzrayim, das ist das Thema. So als würde ich in einem Roman über Daniela Bücher schreiben und immer wieder, obwohl ich schon anfänglich gesagt habe, Daniela ist eine Ostwestfalen-Lipperin, immer wieder im Roman sagen und Daniela Bücher, die Ostwestfalen-Lipperin, küsste ihren Mann und ging mit ihm ins Bett oder weiß ich, ging mit ihm durch die Felder. Dann fragt sich doch der Leser, warum erwähnt denn der Juval immer wieder, dass sie Ostwestfalen-Lipperin ist? Das wissen wir doch schon. Aber in einem Roman spielt das keine Rolle, nur in einer Theologie spielt das eine Rolle. Und wenn ich Daniela zum 100. Mal vorstelle als Ostwestfalen-Lipperin oder Lippin, heißt das, sie will damit ausdrücken, dass sie mit ihrer Mentalität überall, um es sehr deutlich zu sagen, aneckt, Frau Dr. Fischer. Sie hat die Mentalität der Ägypterin, der Mizrit, nicht überwunden. Und Mizrit bedeutet immer in der Bibel, bitte schriftlich festhalten, immer Zustand von geistiger Kleinkariertheit. Das heißt, das Thema der Hagar, und darum ist sie auch die Flüchtlingin, darum ist sie ja die Migrantin, Hagar hat ja Migrantin, haben wir vor einer Stunde gesagt, sie ist immer noch im Zustand der Flucht und darum muss sie jetzt wieder fliehen. Das ist ein ganz großes Thema, das ich euch schenke. Die Frau ist innerlich immer noch auf der Flucht. Und darum sagt ja auch die Sarah hier in dieser Eskalation, schick sie raus, denn ich halte es nicht aus, wenn die Frau Einfluss nimmt auf meinen Sohn, über ihren Sohn, den sie immer noch im Zustand von Mizraim erzieht. Sie merken, das Thema ist genau in ihrem Namen eingebunden, in ihren Namen eingesunken, nämlich die Ägypterin, die Fremde und zugleich die Hagar, der Flüchtling. Sie ist nicht angekommen, sie ist nicht wirklich angekommen vor der Rommelskirchen. Sie ist nicht wirklich innerlich angekommen im Judentum von Abraham und Sarah. Das ist der Höhepunkt der Sitzung. Sie ist nicht angekommen im Heimatkontext von Judentum, obwohl sie dort arbeitet, obwohl sie ihr Geld verdient, obwohl sie dort den Ismael brüsten darf, brüsten im Sinne von stillen darf. Sie ist innerlich immer noch in ihrem Mizraim verhaftet. Und darum kollidieren, Frau Dr. Fischer, kollidieren diese beiden Welten, die die Bibel ja immer wieder begleiten wird. Die Welt von Mizraim und die Welt von Kanaan kollidieren immer wieder in der Bibel. Und hier haben wir schon einen Vorgeschmack für die weiteren, späteren, noch viel heftigeren Konflikte zwischen Ägypten und Israel. Damit du siehst, wie weit ich den Bogen spanne, Frau Dr. Fischer. Die Kollision der Mentalität zwischen Mizraim, Enge, und Kanaan, Weite Gottes, ist das Dauerthema der Bibel. Und zurzeit lesen wir in der Synagoge, morgen werde ich ja in Verhafter das Wort Gottes sprechen. Morgen werde ich intensiv sprechen über die 10 Plagen, ist heute morgen wieder mein Tonus. Und da werde ich auch herausarbeiten, Frau Dr. Fischer, Angela Renate, Rechavia Fischer, dass Ägypten die Antithese ist zu Kanaan, Daniela. Schau mal, was du von mir bekommst. Ägypten ist die Antithese zu Kanaan. Und die Frau Hager verkörpert nur diesen fundamentalen Konflikt zwischen zwei Polen, die nicht miteinander warm werden können, Johanna. Und die Frau schafft es nicht. Und sie steht ja deutlich in Vers 10, sie sprach zu ihrem Gatten erneut, vertreibe, es geht wirklich um Vertreibung, nicht mehr nur vorübergehende Entlassung, sondern Daniela, vertreibe diese Sklavin, sie nennt sie wirklich Sklavin, weil sie immer noch in diesem Zustand ist, des nicht angepasst sein. Sie ist eine Bedienstete, die nicht akzeptiert, Bedienstete zu sein. Und ihren Sohn, der nicht soll, im Hebräischen nicht wird, dieser Sohn, der Sklavin, ich will gar keinen Namen genannt, weil es um einen Zustand allgemeiner Natur geht, der Sohn dieser Sklaven, der wird ja nicht mal mit Namen gewürdigt, ich meine, wird nicht mit meinem Sohn, der auch nicht beim Namen gewürdigt wird, erben. Der wird hier genannt, der Yitzhak wird genannt, aber nicht der Sohn der anderen Frau, weil sie so empört ist, dass sie ihn gar nicht mal würdigt mit Ishmael. Sie ist so entsetzt. Sie ist so entsetzt. Sarah ist so empört über das Verhalten, dass sie sagt, ich will ihm gar keinen Namen. Sie nennt weder den Namen Hagar, noch nennt sie den Namen Ishmael, aber sie sagt, das sind Gestalten, die es nicht würdig sind, nicht wert sind, nicht würdig sind, beim Namen genannt zu werden. Das heißt, Sarah spricht wirklich aus, da ist ein fundamentaler Konflikt, der nicht befriedet werden kann. Es muss zur Trennung kommen. Es geht nicht anders. Warum? Weil nicht Sarah das Problem ist, Daniela, sondern ausdrücklich Hagar und Ishmael. Und Abraham leidet wieder und Sie sehen wieder, hier ist das Thema mit den Augen. Sie sehen wieder die Augen 11. Sehr arg war die Rede in den Augen Abrahams. Sie sehen vorher doch auch die Augen. Und was du gefragt hast, Daniela, tue und Helma, tue ihnen gut, was in deinen Augen, es geht immer um den Augenblick, Daniela und Doris. Der Augenblick ist wichtig. Im Orient spielt der Blick eine ganz große Rolle. Wie ich dich ansehe, Daniela, ist sehr wichtig für unsere Beziehung. Welches Ansehen hast du bei mir und welches Ansehen habe ich bei dir, Daniela? Das ist ein ganz großer Fokus. Und darum steht ja, es war in den Augen, das ist nicht einfach eine billige Sprachfloskel, sondern in den Augen Abrahams tat es nicht gut wegen seines Sohns. Er spürt, es ist natürlich sein Sohn. Ishmael kommt ja aus seinen Genitalien, aus seinem Samen, aber er spürt, in den Augen tut es ihm nicht gut, weil er sieht, dass sich da ein Konflikt anbahnt, der ihm wehtut. Es fühlt sich nicht gut an, es sieht sich nicht gut an. Und dann, pass auf, das Schöne ist dann, Gott meldet sich wieder. Gott meldet sich wieder und Sie sehen ja, ohne dass Gott aufgerufen wird, Gott sprach zu Abraham, nichts sei es arg in deinen Augen, wieder die Augen, Daniela, dein Thema. Ich will nur, dass in den Kontext auch über Philologie, ich habe einen Satz geprägt, weil ich in Vorlesung in Deutschland, die Bibel macht Theologie über Philologie. Daniela, kannst du den Satz erklären? Die Bibel betreibt Theologie über Philologie. Was meine ich damit, Daniela Boucher?
Ja, es geht nicht nur um die Wörter im wortwörtlichen Sinne, sondern halt über das, was da viel wesentlicher, tiefliegender drin ist. Philologie ist dann ja die Ausdruckssprache der Seele.
Genau. Wir notieren bitte, Frau Dr. Fischer, du kannst es aufschreiben unten, Ruchana, die Bibel betreibt Theologie über Philologie, ist mein Wort. Das heißt, über die richtige Wortwahl, über die Betonung von Wort, zum Beispiel die Augen, die ständig vorkommen, will die Bibel Aussagen machen. Die Bibel macht theologische Kernaussagen über die Benutzung bestimmter Fachbegriffe, zum Beispiel die Augen. Und wenn hier deutlich steht, aber Gott sprach es, nicht sei es arg in deinen Augen, in allem, was Sarah, und dann der große Satz, in allem, was Sarah zu dir spricht, auf ihrer Stimme, heißt das, dass Gott wiederum auf der Seite von Sarah steht. Wieder steht Gott auf der Seite von Sarah. Der Satz ist Sprengstoff, 12,21. Der kann jede Frau ihrem Mann vorhalten, nämlich wenn ein Mann nicht auf eine Frau hören will, kann die Frau, die Ehefrau, ihrem Mann sagen, dazu in allem, was Sarah zu dir spricht, höre auf ihre Stimme. Das ist ein ganz gewaltiger Satz, Frau Romerskirchen. In 12,21. Entschuldigung, in 21,12. In allem, was Sarah, nicht nur in dem Fall, Daniela, in allem, was Sarah zu dir spricht, hast du auf sie zu hören, denn ich stehe auf ihrer Seite, sie ist eine Nebi-A-Punkt. Das ist ein ganz großer Satz, ein ganz großer Satz. Und den benutze ich immer, wenn ich erklären will, dass Sarah, obwohl Abraham nicht immer das tut, was sie will, nicht nämlich, weiß ich, ein Machtwort spricht, das berühmte Machtwort, sondern Gottes Machtwort spricht, dennoch ist Gott so groß, dass er Sarah selbst sprechen lässt, was für sie richtig ist. Und sie ergreift ihr das Machtwort. Und Gott steht, Helma, auf der Seite der Frau. Das kannst du künftig Eckhart sagen. Wenn Eckhart nicht das tut, was du willst, und wieder versagt und weiß ich dich ärgert, dann wirst du ihm sagen, ich habe beim Nummer gelernt, Genesis 21,12, nämlich, lieber Eckhart, du wirst genau das tun, was ich dir sage, sonst schicke ich dir den Nummer und der zerreißt dich in Stücke. Verstehst du, das ist ein Satz für Frauen, die mit ihren Männern deutliche Worte sprechen müssen. Nämlich, wenn Männer denken, naja, ich mache, was ich will, dann kann die Ehefrau sagen, nein, du kannst nicht machen, was du willst, denn Gott steht auf meiner Seite.
Juval, ich habe noch eine Frage.
Doris!
Ja, Erftoff, ich habe eine Frage, und zwar dieser Yitzchak, der Sohn, dieser Name, der ist so leicht und so, also ich habe mir auch viel Gedanken über den Yitzchak gemacht, und Lachen ist befreiend, aber dann ist der Ishmael, Gott wird erhören, dann denke ich, dieser Yitzchak, der ist so, ja, da ich bitte dann noch ein bisschen Background-Informationen, damit dieser Name für mich irgendwie noch eine Fülle oder brauche es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Dieser Name, ich komme irgendwie, da fällt mir nur die Erleuchtung.
Ach so, gut. Liebe Doris Bessler, Doris, dich auch Nathanien in der. Gute Frage. Yitzchak, ich heiße übrigens mit zweiten Namen Yitzchak, Juba Yitzchak Lapid. Yitzchak bedeutet, Gott wird lachen. Gott wird lachen. Das ist eine gute Frage. Gott wird lachen. Ja, weil es ja, bei oben habe ich ja eben gelesen, weil Sarah ja sagt, es ist ja lachhaft. Habe ich auch in einem vorigen Kapitel gelesen. Sie sagt, ich soll noch ein Kind gebären. Ich werde noch ein Kind gebären. Ich bin doch so eine alte Frau, kenne doch das Thema. Als Gott ihr sagt, du wirst ein Kind gebären, und in einem Jahr komme ich, sie wird ja 90, als sie 89 war, kommt ja Gott zu ihr und sagt ihr dazu, du wirst nächstes Jahr ein Kind gebären. Und sie sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch jenseits der Menopause, ich bin doch nicht mehr fruchtbar. Wie geht das? Und Gott sagt, warum zweifelst du mit mir? Zweifelst du mir? Ich werde dich in den Stand versetzen, Mutter zu werden. Weil sie gelacht hat, Doris Bessler, nimmt Gott diesen Namen auf und möchte ihn dem Kind zuordnen, um ihr zum Ausdruck zu bringen. Und auch für uns, nachfolgende Generation, dass es ein Lachen gibt, welches wirklich in eine höhere Erkenntnis führt, nämlich nach dem deutschen Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ihr kennt doch das Wort. Wer du lachst, lachst
am besten. Ja, das ist genial, ja. Das hat so was Befreiendes. Und
Doris, genau das ist es. Das heißt, Doris, Gott akzeptiert das Lachen dieser großen Frau. Die Frau hat gelacht, das ist das Kapitel 20, das Kapitel vorher. Da lacht Sarah, als Gott ihr sagt, hör zu, nächstes Jahr wirst du ein Kind kriegen mit 90 und dein Mann mit 100. Sie kann es nicht glauben. Sie lacht einfach, weil sie es nur lachhaft findet. Und Gott sagt, weißt du was, du darfst ruhig lachen. Vor dem Hintergrund der Biologie ist es wirklich lächerlich oder lachhaft, genau, wie gesagt. Vor dem Hintergrund deiner biologischen Begrenzung ist es wirklich lachhaft, wenn du denkst, du kannst dein Kind nicht zeugen, aber Gott steht über deiner Biologie. Das notierst du, Doris. Okay. Gott steht über deiner Biologie und schenkt dir ein Kind mit 90, obwohl es lachhaft ist, wenn du überlegst, Doris, stell dir mal vor, du kriegst noch mit 90 als eine alte Frau ein Kind, das ist wirklich lachhaft, lächerlich. Aber Gott sagt dir, warum glaubst du nicht? Und nachher glaubt sie natürlich schon, und hier im Kapitel sagt sie ja auch, erinnert euch, oben steht es ja. Oben steht es ja. Ach, Vers 6, Doris. Ein Lachen hat Gott mir gemacht, all jeder, der es hört, lacht über mich. Merken Sie? Mhm. Und dann, wenn sie weiter sagt, in Vers 7, wer hätte Abraham zugerufen, Söhnlein wird Sarah sorgen, wohl einen Sohn habe ich auf ihm sein Alter geboren. Das heißt, sie merkt selbst, ihr Lachen war Ausdruck einer Ungläubigkeit, aber jetzt merkt sie selbst, dass sie über sich selbst lachen kann. Das heißt, du notierst, Doris, sie kann über ihr eigenes damaliges Lachen lachen. Ja. Doris, ich wiederhole deine berechtigte Frage. Sie kann über ihr damaliges Lachen, großgeschrieben, Lachen, kleingeschrieben. Und ich sage dir ganz offen, Doris, das ist eine Kunst. Ich sage euch ganz offen, ich lache dermaßen über mich manchmal, da wackeln dir die Wände. Weißt du, manchmal, ich bin ja ein sehr hektischer Mann. Ich bin sehr kraftvoll und sehr ideenreich. Und manchmal vergesse ich etwas und sage, lieber Gott, ich danke dir, dass ich über mich selbst lachen kann. Gestern habe ich zwei Witze in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt. Da hat sich die Claudia die halbe Nacht tief gelacht. Ich liebe es, wie alle Juden, über mich selbst zu lachen. Juden lachen über sich selbst. Ja. Doris, und wenn du, toll, wenn du imstande bist, über dich selbst zu lachen, über deine eigenen, nehmen wir es mal, Unzulänglichkeiten oder deine eigene Übereiltheit, das passiert mir auch. Weißt du, wie stark du dich dann Gott näherst? Denn Gott erlaubt dir ja, manchmal hektisch zu sein, manchmal etwas nicht durchdacht zu haben, einfach nicht gründlich zu Ende gemacht zu haben oder weiß ich, zu schnell gedacht zu haben, zu schnell gehandelt zu haben, passiert bei mir manchmal. Und tags darauf schaue ich mir etwas an, was ich tags zuvor noch nicht, weiß ich, zu Ende gedacht habe oder einfach etwas übersehen habe, dann merkst du ja, wie schön es ist, über mich hinauszuwachsen, Doris. Du wächst
ja, über dich hinaus. Ja, das ist sehr stark. Das ist sehr, sehr stark und befreiend. Das ist sehr gut.
Und darum kannst du sagen, Doris, sie hat ein befreiendes Lachen. Vers 6 und 7 in unserem Kapitel hat sie ein befreiendes Lachen. Ein befreiendes Lachen. Sie lacht über ihre eigene Kleinkariertheit, über ihre Kleingläubigkeit, Doris notierst du. Und darum kriegt der Sohn genau diesen Namen. Und jetzt kommt etwas ganz Großes, was ich euch schenken will, Doris. Jitzchak heißt, er wird lachen und Ishmael heißt, er wird hören. Das heißt, streng genommen heißt es nicht, sie lachte. Der Sohn kriegt den Namen, er wird lachen. Und Claudia, worauf bezieht sich das, er wird lachen? Auf wen natürlich?
Auf Gott.
Auf Gott natürlich, Claudia. Doris, die notieren bitte alle. Dieses Yitzchak, das Wort Yitzchak, der hebräische Grammatik beherrscht, Claudia beherrscht das. Und jetzt werde ich mit Claudia lernen. Yitzchak heißt nicht, er lacht, sondern er wird lachen. Und Ishmael ist ja genauso konjugiert wie Yitzchak. Ishmael, Yitzchak heißt, Gott wird erhören. Das heißt, beide Jungs, beide Söhne, Dr. Fischer, haben die Dimension der permanenten Begleitung durch Gott in der Zukunft, die noch nie angebrochen ist.
Juwel, das wollte ich dich, ich frage dich wirklich jetzt, du bist Jude und sitzt gerade in Haifa, ja? Ich habe das doch vorhin gesagt, das ist doch die einzige Hoffnung, dass Gott bei diesem Ismael bleibt, der Vers 13.
Ja.
Also dort steht ja die Zusage, egal was passiert, die werden wieder euch siedeln vor euren Augen, überall mit Zelten, obwohl ihr zivilisiert seid, hast du alles schon vorher geschrieben. Und man könnte doch sonst einfach nur Angstzustände kriegen, ob das hier alles entgleitet. Und dort steht, dass es nie entgleiten wird, nie restlos entgleiten wird.
Jawohl.
Vers 13.
Richtig, genau. Ja. Das heißt, wir haben die Gewissheit, wir haben es ja vorhin gelesen, Gott sagt ihm, er wird ein Wildeselmensch sein, wie wir vorhin gesagt haben. Das heißt, Ishmael ist dazu bestimmt, ein Mann in der Wildnis zu sein. Ishmael ist dazu bestimmt, ein Mann in der Wildnis zu sein. Das heißt, ein Mann, der nicht die städtische Geborgenheit braucht, nicht in den Zelten lebt, in denen Abraham und Sarah lebten. Er wird draußen ein Wildleben führen. Ich habe hier schon einen Wildesel in Beersheba gesehen, Deborah und ich. Wildesel wollen nicht gezähmt werden. Das sehen wir bitte in aller Deutlichkeit. Ein Wildesel darf nicht gezähmt werden. Frau Dr. Fischer, der will frei leben, der muss die Freiheit haben. Und wenn du dich einem Wildesel in Beersheba zum Beispiel oder von mir aus irgendwo im Karmelgebirge näherst, der wird dir deutlich zeigen, durch einen schweren Schlag in deine Genitalien oder einen schweren Stoß in dein Hintern, wie sehr er dich nicht haben will, wenn du ihn domestizieren möchtest. Das will ein Wildesel nicht, der kann dich massiv verletzen durch seine Hufe, aber sehr massiv. Ein Wildesel darf nicht in seiner Wildheit, Claudia, beeinträchtigt werden. Du wirst es sehr schmerzhaft zu spüren bekommen. Und das wird die Natur von Ishmael sein. Und darum, wie du richtig sagst, Angela Renate Rechavia, er braucht die Freiheit und Gott wird mit ihm sein, in der Wildnis, in der er entlassen wird. Und jetzt der Punkt mit Yitzchak, Doris, Yitzchak ist ja auch Zukunft. Gott wird mit Yitzchak immer wieder lachen, wenn es lachhafte Situationen gibt, in denen die Menschen kleingläubig sind. Das ist die Verbundenheit zwischen Yitzchak und Ishmael.
Und wer zuletzt lacht, lacht immer am besten und das ist immer Gott.
Genau. Und darum notieren wir, Yitzchak bezieht sich auf Gott, das Lachen. Gott wird mit uns lachen, wenn Gott merkt, dass wir kleinkariert durch die Welt gehen und nicht genug Glauben haben, dass Gott über die Biologie hinausgeht, dass Gott auch einer 90-Jährigen noch ein Kind geben wird. So, dass wir wieder sehen, notieren wir, dass Gott auf der Seite von Sarah steht. Sarah hat gelacht, Sarah hat es nicht für Möglichkeit, dass sie ein Kind kriegt. Und hier in unserem Kapitel lacht sie über sich selbst. Das ist das Schöne in Vers 6 und 7. Sie lacht über sich selbst, das Kind wurde groß. Und was sagt sie hier? Noch einmal. Wer hätte Abraham das zugetraut? Wohl ein Sohn habe ich ihm im Alter geboren. Und ein Lachen hat Gott mir gemacht. All jeder, der es hört, lacht über mich. Sie sagt ja selbst, Gott hat mir in Vers 6 ein Lachen gegeben. Jeder, der es hört, lacht sie. Sie ist heute versöhnt mit Gott, notieren wir, Doris. Sie ist versöhnt mit Gott. Damals war sie noch ungläubig im Kapitel vorher, Doris. Jetzt lacht sie mit Gott und sagt, lieber Gott, du hast recht, dass ich gestern so klein war, heute bin ich so groß. Weil ich kann über mich selbst lachen, dass ich gestern nicht in der Lage war, Doris, dir zu glauben, dass ich mit 90 noch ein Kind kriege. Und heute kann ich drüber lachen.
Also für mich heißt es auch, ein Kind kriegen ist ja eine Wahnsinnssache, ist ja eine große Sache. Aber ich mit meinen Problemen, in denen ich heute stecke und die mich so umkreisen oder in denen ich drin stecke, und wenn ich dann einen Schritt zurücktrete und diese Geschichte hier höre und dieses Lachen, dann also das schon allein dieser Gedanke führt mich in die richtige Richtung. Und ich weiß auch, für mich wird es dahin kommen, und hier ist die Geschichte. Das ist wunderbar, Jubal.
Das ist so wunderbar. Und jetzt schreiben wir bitte auf, alle bitte, die Polarität zwischen Ishmael, Zukunft in der Grammatik, und Yitzhak, Zukunft, wird in eine Harmonie gebracht, obwohl die beiden sich trennen werden, weil Sarah sagt, das geht nicht. Der Mann ist wild, der Mann braucht die Freiheit, der Mann will nicht Gott akzeptieren, der Mann will der Vater der Araber später werden, der hat sein eigenes Verhältnis zu Gott, das nicht korrespondiert mit dem Verhältnis zu Gott, das Yitzhak bekommt. Wenn Gott zum, er wirft sie raus, aber dennoch gibt sie Gott nicht auf, und ist wieder das Thema mit Wasser, der Sohn droht zu verdursten, aber Gott kommt im letzten Moment und rettet das Kind, und hat Claudia recht, indem auch hier die Hagar sehr ambivalent dargestellt wird. Sie wirft den Jungen weg, anstatt den Jungen gerade festzuhalten, wenn er in der Not ist, und ihm noch eine letzte Wärme und Geborgenheit einzugeben. Und der Text sagt das ja auch sehr deutlich, dass Gott das Schreien des Kindes hört und nicht das Schreien der Mutter. Das heißt, hier ist wieder eine Hagar dargestellt, ihr Lieben, in Kapitel 21, die ausgesprochen ambivalent ist. Denn ich finde es nicht rücksichtsvoll, sagen wir es ganz offen. Und nicht fürsorglich, wenn eine Mutter sieht, dass ihr Kind verdurstet, das Kind in den Büschel zu werfen und damit das Gefühl zu haben, Hauptsache ich schaue nicht hin, wie das Kind leidet. Das ist ziemlich egoistisch, ich drücke das offen aus. Das ist sehr egoistisch, Frau Fischer, sehr egoistisch. Das finde ich nicht liebevoll. Ich würde das mit meinem Sohn nicht machen, sondern ich würde in den letzten Minuten, wenn ich denke, dass er verdurstet, ihn gerade an meinen Busen, an meine Brust, an meinen Körper haften, damit er das Gefühl hat, ich gebe ihm väterliche Wärme oder weiß ich nicht, Frau, die mütterliche Wärme. Es zeugt von ihrer Ambivalenz, drücken wir es ganz offen aus, es zeugt von ihrer Hagar-Mentalität, nämlich immer auf der Flucht zu sein, immer im Rennen zu sein, nicht bei sich angekommen zu sein, notieren wir das bitte, Doris. Hagar ist der Typ von Mensch, der nicht bei sich angekommen ist, und Sarah ist der Typ, der bei sich angekommen ist, notieren wir. Ich wiederhole, Hagar ist nicht in sich ruhend, sie ist ständig auf der Flucht, sie ständig will sie was tun, wirft ihren Sohn weg, rennt weg. Darum muss sie ja auch wieder weg zum zweiten Mal, und zwar diesmal endgültig, Frau Fischer, vertrieben werden, weil das ihrer Mentalität entspricht, ständig auf der Flucht zu sein. Sie ist nicht angekommen in sich. Und Sarah ist in sich angekommen. Sie kann sogar über sich selbst lachen. Sie kann sagen, Vater, ich danke dir, dass ich gestern so gelacht habe. Ich habe so... Das ist so gesund, über sich zu lachen. Sie kann über sich lachen und sagen, gestern war ich so kleinkariert, heute wachse ich drüber hinaus. Wer über sich selbst lachen kann, wächst, Frau Doris. Wer über sich selbst lachen kann, wächst über sich hinaus. Und das ist zum Beispiel Sarah. Und wir sehen ja, dass Gott auf Sarahs Seite steht. Und Abraham denkt, naja, ich lasse sie nun selbst entscheiden. Sarah ist ja eine große Frau. Und was macht, was das Ende vom Lied? Gott sagt, hör zu, wirf sie raus, gib ihr Wasser. Und natürlich lässt Gott das dieser Hagar nicht verdursten. Und jetzt kann ich euch noch was ganz Großes sagen, liebe Daniela. Es ist Ausdruck von Kleingläubigkeit der Doris, der Hagar, wenn sie denkt, der Sohn wird verdursten. Wie kann sie so denken? Sie hat doch deutlich die Prophezeiung bekommen, dass ein großer Same aus ihr werden wird. Ein großes Wort. Warum hat sie dann nicht den Glauben, dass Gott den Jungen nicht verdursten wird? Damit siehst du ja, wie ungläubig sie ist, Daniela. Ja. Sie ist ungläubig. Daniela, ich hoffe, ich überzeuge dich. Denn wenn Gott dir damals sagte, in Kapitel 16, du wirst einen Jungen bekommen und er wird Ishmael heißen und ich werde ihn erhören, da kannst du dich doch denken, dass Gott das Schreien dieses Jungen erhören wird, um ihn vor dem Durststod zu retten. Die Frau hat überhaupt keinen Glauben, Frau Daniela.
Ja, es ist ja quasi die Frucht ihrer Zweifel, die sie in Kapitel 16 ausgedrückt hat. Habe ich wirklich gehört, und das ist ja nichts anderes.
Genau, als das heißt, darum weißt du jetzt, warum ich die Losung nicht so sehr liebe wie dieses Jahr. So naiv, ziemlich naiv von der Dame neulich, die wir gelesen haben.
Ja, wie du schon sagtest, so sentimentalisiert sozusagen einfach nur.
Genau, Daniela, und du wirst mir den Text nicht sentimentalisieren. Und dazu bist du mir eine gebildete Daniela Abigail. Und ihr seht ja, die Frau hat keinen wirklichen Glauben, derzeit. Sie hat keinen starken Glauben, derzeit. Denn wenn sie damals die Nevua, heißt das, die Prophezeiung von Nevia, ernst genommen hätte, als Gott ihr sagte, du, ich werde einen großen Jungen in dir schenken und er wird der Vater eines großen Volkes werden und ich werde ihn erhören, dann ist es doch klar, dass ich ihn erhören werde, wenn er vor dem Durstnot steht. Du brauchst doch keine Angst haben, du kleinkarierte Witzfigur. Hagar ist für mich keine große Frau, sage ich euch ganz offen. Keine große Frau. Sie ist zwar... Ja, Helma?
Ich habe noch einen Gedanke. Die ist aber nicht nur ungläubig, die ist auch nie angekommen in ihrer Mutterrolle.
Zum Beispiel.
Die hat ja nie, man liest nirgends, dass sie irgendwo eine Beziehung hat zu diesem Kind.
Richtig.
Also was hat sie selbst erlebt, dass sie das gar nicht gelernt hat, ein Kind zu haben und aufzuziehen und so wie du sagst, also es tut jeder Mutter, ich nehme doch mein Kind in den Arm, wenn es verdurstet, aber sie hat gar keine Muttergefühle für dieses Kind übernommen.
So ist es, sie ist wirklich zerrissen. Sie ist ein Antibeispiel, Claudia, sie ist ein Antibeispiel für eine fürsorgliche Mutter und für die Mutter eines neuen Volkes. Sie ist ja das Volk der Ismaeliten, die uns in der Bibel immer wieder begleiten werden, Helma Elisheva, und sie zeigt nicht wirklich die Größe, die ihr gebührt. Sie nimmt zwar unten, das ist wiederum etwas Schönes, wenn sie hier steht, wenn wir ganz unten schauen, wo war das hier zum Schluss? Sie suchte mir eine Frau, bevor wir da aufgehört haben. Gott klärte das auch so schön. Ach, das finde ich auch so klasse. Und aufhebe den Knaben, er spricht zu ihr und fasse ihn mit deiner Hand, denn zum großen Stamm will ich ihn machen. Und dann kommt ein ganz großer Satz in Vers 19. Gott klärte ihre Augen und sie sah ein Wasserbrunnen. Sie ging hin, füllte ihn und so weiter. Claudia Rochana, welche scharfe Spitze schleudert Gott der Hagar zu mit diesem Satz in 19. Kannst du das erklären, Claudia Buchaner, auch was greifen?
Ja, die Spitze ist, dass sie die Verheißung, die sie bekommen hat für dieses Kind, ja nicht sieht. Und dass sie Gott, den sie ja schon mal gesehen hat, nicht sieht. Das ist für mich dieses erklärt ihre Augen, dass sie sagt, ich stehe jetzt quasi vor deinem Angesicht. Und du jetzt kannst du mich endlich sehen. Du hast mich schon mal gesehen, aber bisher warst du blind für mich. Das ist so für mich das, was da
richtig
drin
was da. Das heißt, wir sind wieder, Daniela, wir sind wieder bei den Augen, die du vorhin hattest. Merken Sie, das Augenthema ist hier ganz wichtig, Angela Fischer. Das Thema Augen, wieder sieht, sie klärt ihre Augen, sie sieht nicht richtig hin. Und vor allem, wenn wir das bitte anschauen, wenn Gott ihre Augen klärt, heißt das, der Brunnen war schon die ganze Zeit da, nur sie sah ihn nicht, weil sie hysterisch war. Das ist der Punkt. Der Brunnen ist ja nicht ein Wunder, das auf einmal hineinbrach, sagt uns 21,19, sondern sie hat ihn übersehen, Dr. Fischer. Sie hat ihn in ihrer Hysterie übersehen. Und das ist nämlich das Thema ihres Lebens. Tirza, auch für dich, übersehe ich Gott oder sehe ich Gott, Tirza? Das ist deine Hausaufgabe für uns alle. Sehe ich Gott oder übersehe ich ihn, weil ich in meinem Kopf bin und kranke Bilder habe, wodurch ich Gott nicht einsehe, nicht aussehe. Einen sehe, innen sehe und außen sehe. Einen drinnen, einen in mir wohnender Gott ist mir sichtbar und ein außer mir wesender Gott ist nicht sichtbar.
Und sie sieht Gott ja nicht als ihre Lebensquelle und ihre, ne, Gott ist ja auch gleichzusetzen hier mit diesem Brunnen. Sie hat diesen Brunnen des Lebens, den Brunnen des Glaubens, den sie ja schon so lange hat, weil sie eben im Haus Abrahams und Sarai sein darf und weil sie ihn ja auch schon mal gesehen hat. Das übersieht sie konsequent all die Jahre. Ja, eine absolute Egozentrik und Lieblosigkeit, die sie da an den Tag legt.
Und darum, Dankeschön, Claudia, und darum, Gott klärte ihre Augen und auf einmal sah sie einen Brunnen. Der Brunnen war nämlich schon die ganze Zeit da, Angela Renate Fischer. Der war da, der musste nicht neu gebohrt werden. Er war da, nur sie hat ihn übersehen, Doris. Und dann geht sie hin, füllt den Schlauch mit Wasser, sie nimmt Wasser als Quelle des Lebens, als Gott und jetzt den Knaben. Und das Große ist, auf einmal trennt sich die Beziehung zwischen Hagar und ihrer Mutter. Gott war bei dem Knaben. Gott bleibt bei ihm. Das heißt, sie hat übersehen, dass Gott ihr doch ein Versprechen gegeben hat. Ich werde den Knaben nie fallen lassen. Das hat sie völlig vergessen. Völlig übersehen, Helma. Er wuchs, saß in der Wüste und er wurde und so weiter ein Bogenführer, wie Gott ihn ja sagte, vorher schon ein Wildesel. Und dann, er saß in der Wüste Paran, das ist am südlichen Sinai. Und das ist wiederum schön, in 21, seine Mutter nahm ihm ein Weib aus dem Land Ägypten und damit schließt sich der Kreis, sie geht zurück in die Mentalität von Ägypten. Das ist der Höhepunkt unserer Sendung. Das heißt, wenn Sie ihm ein Weib, Weib heißt natürlich Frau, eine Frau aus Ägypten holen, nicht eine kananäische Frau, heißt das, es war nur ein kurzer Ausflug, Angela Renate Fischer, ein kurzer Ausflug ihrer Person mit dem Sohn in Kanan, im Haus von Abraham und Sarah Doris, aber ihre Mentalität bleibt Ägypten und darum kriegt er eine Ägypterin und kehrt zurück in das Land, das Ägypten vorgelagert ist. Das will die Bibel uns deutlich sagen. Wer das versteht, hat die Bibel verstanden. Die Bibel will uns sagen, die Mentalität zwischen Hagar, der Ägypterin, und Sarai und Abraham, den Kananäern, den Hebräern, ist so groß, dass eine furchtbare Koexistenz, um es sehr deutlich zu sagen, nicht möglich ist. Und der Beleg für mich ist Vers 21. Sie nimmt ihm ein Weib, und die Bibel betont, aus Ägypten, und sie kommt ja aus Ägypten. Und dementsprechend heiratet er dort ein, Angela Renate Fischer, wo sie herkommt, und geht zurück in die Mentalität, aus der sie geflüchtet ist. Und die Bibel will damit sagen, das nennt man die Exogamie, wird nicht funktionieren. Exogamie nennt man in der Sozialwissenschaft heiraten in eine andere Kulturmentalität, Doris. Das geht nicht. Isaac ist dazu bestimmt, eine Jüdin zu heiraten. Er kriegt später die Frau Rivka, genannt auf Hebräisch. Und sie holt ihrem Sohn eine Frau. Das ist ihre größte Liebeserklärung, möchte ich sagen. Daniela an ihren Sohn, nämlich der kriegt eine Frau, die seinem Denken entspricht, eine Ägypterin und nicht eine Jüdin. Damit wird die Bibel deutlich sagen, diese Exogamie, das Hineinheiraten und das Hineinleben in eine andere Mentalität, wenn du nicht wirklich bereit bist, den Gott Zebaoth in dein Herz einzulassen, wird nicht funktionieren, in aller Deutlichkeit. Es wird nicht funktionieren. So eine Vermischung, wenn du nicht wirklich bereit bist, den neuen Gott zu bejahen und die Spielregeln dieses neuen Gottes mit Unterordnung, die wir vorhin hatten, und Überordnung, zu leben, wird nicht funktionieren. Darum muss Ismael sich trennen. Sie muss sich verabschieden von Sarai, auch wenn es schmerzhaft ist, sehr schmerzhaft. Gott steht auf der Seite Sarais und entlässt Hagar mit ihrem Sohn. Beide werden nicht sterben, der Sohn verdurstet nicht, die Frau wird nicht bedeutungslos. Und ich möchte sagen, Claudia, die größte Liebesgabe der Hagar an ihren Sohn ist, dass sie ihm eine Frau gesucht hat, durch die er zurückkommt in die Mentalität, die Mutter verlassen hat, obwohl die Mutter sie nie hätte verlassen können. Claudia, was sagst du zu meiner Brillanz?
Wunderbar.
Überzeugt dich das, Claudia? Sag es in deinen Worten.
Ja, ich war da schon vorher überzeugt von.
Ja. Wiederhol bitte nochmal den letzten Satz.
Ich wiederhole den wichtigsten Satz unserer Sitzung. Die Bibel schließt das Kapitel Hagar und Ismael in Vers 21, indem sie zum Ausdruck bringt, dass das Thema Exogamie hineinheiratet in eine andere Mentalität und hineinleben, Angela Fischer, in eine andere Mentalität, was ja Hagar probiert. Sie probiert ja im Haus von Sarah und Abraham zu leben und Gott. Und die Bibel zeigt uns, es geht nicht. Warum? Weil Hagar nicht bereit ist, den letzten konsequenten Schritt zu gehen, nämlich den Glauben zu wechseln von Heidentum zu Judentum. Dazu ist Hagar nicht bereit. Sie bleibt immer die Hagar, die Flüchtlingsfrau. Und darum wird die Koexistenz, liebe Angela und liebe Daniela, nicht funktionieren. Die ist eine Illusion. Eine blanke Illusion. Denn Hagar ist nicht bereit und dementsprechend auch ihr Sohn nicht. Sie sind beide nicht bereit, den Glauben von Yitzhak, Sarah und Abraham, dem jüdischen Volk, anzunehmen. Das ist immer nur ein lauwarmes Taktieren, Angela. Ein lauwarmes Taktieren. Es ist keine wirklich beherzte, um dieses schöne deutsche Wort zu benutzen, Entscheidung von Mutter und Sohn. Und das Ende vom Lied und das Ende des traurigen Lieds ist, Gott sagt, mach das Abraham, hör auf Sarah, schmeiß sie raus. Und in der Wüste werden sie die Mentalität finden, die dem Ismael entspricht. Da ist ja ein Wildesel. Ein Wildesel braucht die Wildnis. Der kann dort wunderbar überleben. Der wird Pfeil und Bogen benutzen und er wird dort sein Wild jagen und wird dort sein Wild essen und braucht die Wildnis. So wie heute in Israel. In Israel gibt es Tausende von Felachen und Beduinen, die in der Wüste leben. Felachen und Beduinen. Und damit will die Bibel sagen, sie holt ihm in 21, das ist ihre größte Liebesgabe, Daniela, holt ihm aus dem Land, aus dem sie ja stammt, Daniela, und in dem sie sich auskennt, holt sie sich eine Ägypterin für ihn, weil sie sich da am besten auskennt, Daniela. Das nimmt die christliche Gemeinschaft viel zu wenig wahr, was hier wirklich passiert.
Ja, ich sag,
Hagar ist eine ambivalente Persönlichkeit, Daniela, ich denke, du bist heute sehr reich geworden. Mhm. Hagar ist eine ambivalente Persönlichkeit und ich muss in aller Deutlichkeit sagen, Daniela, den Fehler, den sie begangen hat, diesen Kulturbruch, den Kulturwechsel, den sie begangen hat, Herr Gregor, korrigieren. Und Gott gibt dir dazu die Möglichkeit über einen sehr schmerzhaften Abtrennungsprozess, aber der ist wichtig, sonst wäre Ishmael nicht in die Größe gekommen, in die er kommen wird durch Gottes Versprechen. Hier ist eine Korrektur, nenne ich das Daniela Bücher. Eine Korrektur. Ishmael muss entlassen werden. Sarai bleibt ihrem Mann treu. Sie bleibt auch ihrem Sohn treu. Und aus dieser Gemeinschaft von Sarah und Abraham, Doris, plus Sohn, entsteht die jüdische Sippe. Ohne diesen Fremdkörper. Schreiben wir es ruhig mal auf, Doris. Hagar und Ishmael sind Fremdkörper. Die passen nicht rein. Nicht, weil sie primitiv sind oder weil sie Untermenschen sind, Gott bewahre, sondern weil sie nicht bereit sind, die letzte Konsequenz zu gehen, Doris. Hagar ist nicht bereit. Und Ishmael ist nicht bereit, obwohl er so einen schönen Namen hat. Gott wird mich erhören, der wahre Gott. Beide sind nicht bereit, Doris, den letzten entscheidenden Schritt zu gehen, nämlich ein Bekenntnis für den wahren Gott abzulegen und den schmutzigen Götterkult, der in Ägypten üblich war, abzulegen. Punkt. Und darum ist diese kulturelle Vereinigung, Angela, nicht möglich, Angela. Ist das angekommen, Angela?
Allerdings.
Ja. Gut, wir sind am Ende. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen. Wir haben 2 Stunden gearbeitet. Daniela, bist du erfüllt?
Ja, es ist wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Noch irgendwelche Fragen, Tirza Gregor?
Ich bin gerade noch am Aufschreiben. Ich bin auch sehr erfüllt.
Dankeschön. Und wenn Fragen sind, könnt ihr mich ja alle übrigens in YouTube jederzeit per WhatsApp. Ich nenne gerade meine WhatsApp für die Neulinge. Meine WhatsApp international 0049-176-966-77911. Ich wiederhole. 0049-176-966-77911 kann mich jeder und jede auch nach der Sendung mit Fragen beglücken und beschreiben und bombardieren jederzeit. Aber ich denke, das Wichtigste, Claudia, haben wir rausgearbeitet. Es gibt das deutsche Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Was nicht heißt, dass ein Schuster etwas Neues lernen kann. Aber auch für Tirza, wenn du nicht bereit bist, den Glauben an den einen Gott zu leben, hast du im Judentum nichts verloren. Ganz klar, Claudia. Ich wiederhole, wenn du nicht bereit bist, und Hagar war nicht bereit dazu, und Ishmael war auch nicht bereit dazu, weil seine Mutter ihn so prägte. Das heißt nicht, dass du keinen Segen bekommst. Ishmael ist ja ein Gesegneter. Gott war bei ihm, steht's ja. Und er wird ein Wildesel und er lebt in der Wüste und seine Mutter holt ihm eine Ägypterin und erzeugt mit ihr Kinder, wird später aufgeführt, der wird ein ganz großer Mann werden. Aber Ishmael und Yitzhak können nicht zusammen im gleichen Zelt aufwachsen. Das geht nicht. Dazu ist die Kluft, die spirituelle Kluft, Tirza, zu groß zwischen den beiden und die Unfähigkeit, Tirza, die Unwilligkeit von Hagar, den letzten Schritt zu gehen, Hagar, den letzten entscheidenden Schritt zu gehen, weigert sich unsere Hagar und ihr Sohn dementsprechend auch. Und darum ist die Symbiose und die Synthese eine Illusion, die sehr schnell und sehr schmerzhaft beendet werden muss. Punkt.
Ja, so ist es.
Einverstanden. Ich denke, das war eine super Sitzung. Daniela, du schickst mir freundlicherweise, sobald du die Bestätigung kriegst über Zoom, du kriegst eine Mitteilung, schick mir die Datei mit dem Code, die kriegst du wahrscheinlich über E-Mail, damit ich es unseren YouTube-Freunden weltweit zugänglich machen kann.
Mache ich.
Claudia, noch ein Wort, bist du erfüllt?
Ich bin sehr, sehr erfüllt, wie jedes Mal. Und ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, deine YouTube-Sendungen auch zu hören, weil es ist wirklich irre, was man da lernt, was einem die christliche Kirche sozusagen versagt.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich grüße auch im Namen meiner Frau, die macht gerade Einzelunterricht mit anderen Menschen, denen sie Hebräisch beibringt. Ich grüße euch sehr herzlich. Am Sonntag ist übrigens wieder eine wichtige Sendung. Um 20 Uhr deutsche Zeit, da werde ich meines Vaters gedenken. Da habe ich euch ja einen Link geschickt. Das macht die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Friedrichshafen-Bodensee. Könnt ihr euch anmelden. Kostet nur ein paar Euro. Die gehen aber nicht an mich, die gehen an die Gesellschaft. Ich segne euch aus Haifa. Ich segne euch aus dem Land der Bibel, aus dem Land von Abraham, Isaac, Jakob, Sarah, Rebecca etc. Und ich bin sehr dankbar, dass wir trotz 4000 äußerer Kilometer uns so nah sehen, wie wir uns in Deutschland immer waren.
Ja, schön. Danke, Yuval.
Shalom.
Shalom, Tirza, und du bist heute wieder gewachsen.
Yom Nifla.
Brillant. Tirza, du bist immer feuriger. Und du machst mit Claudia eine Verabredung aus, deren Termin du mir schenkst.
Ich schalte jetzt erstmal ab hier.
Shalom, danke.
Shalom.